Jo, Aufnahme läuft.
Schön.
Dann spiele ich sogar mal zur Feier des Tages das Intro ab.
Wahnsinn.
Ja.
Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Liebe Podcast-Gemeinde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Zugfunk-Podcast. Heute Folge Nummer 80 in voller Besetzung. Mit dabei ist der Markus.
Hallo Leute.
Und der Hendrik.
Hallo.
Und der Sebastian.
Servus.
Und der ich. Der ist auch dabei. So. Hätten wir das schon mal geklärt, wer so alles da ist? Ja, Folge 80 vom Zugfunk. Nach etwas längerer Pause, arbeitsbedingt, urlaubsbedingt, kann man uns endlich mal wieder dabei zuhören, wie wir über die Eisenbahn erzählen. Und es freut uns sehr, dass ihr natürlich wieder dabei seid. Und wie so oft fangen wir mit der Laberecke an, mal so ein bisschen was aus den vergangenen paar Wochen erzählen, und weil bei Markus am meisten steht, fängt Markus an.
Ja, ich laufe irgendwie tagtäglich wahrscheinlich durch die Gegend und denke mir, ah, die Geschichte, die nehme ich mit in den Podcast. Davon habe ich dann 50% zwei Monate später wieder vergessen, aber an diese eine Umleitungsgeschichte, an die kann ich mich noch dran erinnern. Ich hatte eine Schicht nur für mich, ohne Teilnehmer.
Sowas gibt's?
Ja, doch, hin und wieder gibt's sowas. Nach Lindau und zurück. Gemütlich mit dem Rabe 503, ne, mit dem Schweizer Triebzug aus italienischer Produktion. Ihr wisst schon, da, wo man links bremst und rechts Gas gibt und so.
Der mit den Schlittschuhen.
Der mit den automatischen Schlittschuhen, genau. Und die Schicht, es war so, dass ich den am Bahnsteig ablöse und dann normalerweise rausrangiere, da wird er dann innen gereinigt und ein paar Minuten später wieder aufgestellt. Und dann geht's damit nach Lindau, 2 Stunden Pause und wieder zurück. Und es fing damit an, dass das Ankunftsgleis hat sich irgendwie geändert. Der kommt normalerweise im Flügelbahnhof bei uns an. München Hauptbahnhof ist ja so ja dreigeteilt im Prinzip. Es gibt so die Haupthalle, Gleise 11 bis 26. Und dann haben wir noch so Außenbahnhöfe. Muss man ein Stückchen laufen. Ich hatte schon den einen oder anderen, der dann da fragte, ob er denn hier schon in München Hauptbahnhof sei. Ja, schon. Und das wird halt Flügelbahnhöfe genannt. Und dann gibt es einmal den Holzkirchener und einmal den Starnberger Flügelbahnhof. Und normalerweise kommen die Züge da aus Lindau am Starnberger Flügelbahnhof an. Kam an dem Tag nicht. Der kam an der Haupthalle an. Und dann eile ich halt dahin und löst dann den Kollegen ab und der meint dann irgendwas, ja, hat hier VMAX 160 aufgrund von Schäden an einer Scheibe. Also die sind mit einer abgeklebten Scheibe unterwegs gewesen. Und ja, ist ja gut, hock dich hin und genieß, dass du nicht alleine bist.
Ich wollte gerade sagen, der Aufsichtsbeamte ist irgendwie nicht einverstanden damit.
Genau.
Der Transportkontrolleur hat da noch Rückfragen.
Ja, also da war eine Scheibe abgeklebt und deswegen war der nur mit VMAX 160 unterwegs. Und dann dachte ich mir eigentlich so, es juckt mich jetzt eigentlich nicht, weil Richtung Lindau ist halt nicht schneller als 160, ne? Eigentlich die Male, dass ich mit diesem Fahrzeug schneller als 160 gefahren bin, kann ich an 2 Fingern abzählen. Und da sagte er noch so, ja, ich weiß ja nicht, ob du noch umgeleitet wirst. Und ich dachte mir so, umgeleitet, das ist ja spannend. Naja, ich schnapp mir dann da so mein Werkzeug. Braucht man ja bei dem Zug noch, also ne, die Sachen für den Führerstand, das heißt den Schlüssel für die Bremse und den Parkierungsschlüssel.
Den was?
Den Parkierschlüssel.
Was ist das?
Ja, mit dem Schlüssel wird das Fahrzeug parkiert, also aktiviert und deaktiviert.
Mann, okay. Ja,
Schweizer machen Schweizer Sachen.
Schweizer machen Schweizer okay. Sachen.
Mhm. Ja,
genau. Alles klar. Und während ich so nach vorne laufe zum Zug, klingelt das Telefon, das Diensttelefon, und ja, Markus, wirst natürlich auch noch umgeleitet und Fahrplan habe ich dir schon bereitgestellt und rausrangieren brauchst du auch nicht, das sparen wir uns alles mit der Verspätung und so. Da kam halt ein paar Minuten später an, ne? Und kannst du da am Bahnsteig stehen bleiben und Umleitungsfahrplan kommt dann gleich aufs Tablet. Jo, alles klar. Jetzt hatte ich also dann da so eine, ja, Dreiviertelstunde oder sowas, blieb noch, damit ich dann da am Bahnsteig stehen konnte. Hab dann da gewartet, kam dann so auch irgendwann Putzer, ne, die dann den Zug sauber gemacht haben. Und in der Zeit habe ich mich halt auf den Umleitungsvorplan vorbereitet. Und jetzt ist Umleitung, ich weiß nicht, ja, ihr kennt euch jetzt wahrscheinlich nicht so in Bayern aus.
Doch.
Gott sei Dank, wie noch mal genau hast du in Bayern ausgebildet?
Ich antworte mit einem entschiedenen Nein.
Dann, genau. Und vielleicht ja unter der Hörerschaft vielleicht auch der ein oder andere, der da nicht ganz so firm ist.
Also sagst du, es lohnt sich schon mal Open Railway Maps aufzumachen, ja?
Ja, kann man an der Stelle mal
tun. Ich klicke mal auf Elektrifizierung und jetzt höre ich weiter zu.
Ja, danke Sebastian für den Hinweis. Dieser Zug ist natürlich ein elektrischer Triebzug. Nach Lindau geht so grob durchs Allgäu. Und die Strecken durchs Allgäu mit Oberleitung, die halten sich arg in Grenzen. Also wirklich arg. Da ist nicht viel mehr Strom.
Nein, ich, dass du gefahren bist, wie ich vermute, dass du gefahren bist.
Also, ich musste schon etwas weiter ausholen, ja.
Eine Frage. Musstest du die Fahrtrichtung wechseln?
Öfters.
Öfter?
Ja.
Okay, waren es zweimal, dann weiß ich, wie du gefahren bist.
Genau, zweimal.
Okay, dann weiß ich, wie du gefahren bist.
Also, normalerweise fährt man den Zug halt relativ klar Richtung Westen und dann Richtung Süden raus ins Allgäu, sprich München Hauptbahnhof, Pasing, dann auch kommt Buchloe, dann knickt man so ein bisschen weg Richtung Memmingen und dann gerade runter nach Lindau. Oh. Und auf der Strecke war halt ein Gehölz im Weg.
Und hat, ein Gehölz, ja.
Ja, und hat wahrscheinlich auch noch die Oberleitung dabei beschädigt. Daher war da erstmal nichts mit Fahren. Und glücklicherweise gibt es mittlerweile tatsächlich eine zweite Strecke, um nach Lindau zu kommen. Die beginnt aber in Ulm, also im Nachbarbundesland. Also bin ich also mit diesem Zug nach Augsburg gedüst, dann von Augsburg rüber nach Baden-Württemberg, sprich nach Ulm. In Ulm Kopf machen, also sprich wenden, auf die andere Seite gehen, dann Richtung Süden, nach Friedrichshafen, in Friedrichshafen wieder Kopf machen, wie der Eisenbahner sagt, sprich, auf die andere Seite gehen und dann in einer wirklich kleinen, gemütlichen Tuff-Tuff-Bahn, also sehr lustige Strecke zwischen Friedrichshafen und Lindau, nach Lindau zu kommen. Und mit wirklich faszinierenden Auswirkungen. Also zum Beispiel fallen natürlich alle Halte zwischendurch weg, ne? Also Buchloe, Memmingen kommen wir nicht mal in die Nähe. Also hat es der Zugführer mehrfach, ich höre das da vorne, das ist einer der Züge im Fernverkehr, wo man vorne die Ansagen hört, mehrfach durchgesagt, dass dieser Zug nicht in Buchloe und nicht in Memmingen hält. Fahrgäste mit diesem Fahrziel müssen mit DB Regio nach Buchloe fahren, beziehungsweise nach Memmingen. Ging es nur außenrum, wahrscheinlich Busersatzverkehr und so weiter. Mehrfach. Alles klar, wir fahren ab. Ich hatte mir alle meine Bücher zurechtgelegt, weil diese Ersatzfahrpläne, die werden nicht irgendwie digital zusammengestellt, sondern da muss man sich Bücher zusammensuchen. Früher wirklich Papierbücher, mittlerweile PDF-Bücher, aber es sind immer noch Bücher. Und dann kriegt man halt so einen Zettel, mittlerweile auch nicht mehr in Papier, sondern im PDF. Ihr wisst schon, Digitalisierung heißt, man wandelt alles in ein PDF um. In dem PDF steht dann, in welchem Buch, auf welcher Seite ich den Fahrplan nachlesen kann. Spannendes Prozedere, aber ich hatte ja genug Zeit, mir das rauszusuchen. Und während ich da also so nach Augsburg unterwegs bin, was ja auch noch total entspannt ist, ne, weil das ist, für den Münchner ist das die Stammstrecke. Da schafft man es auch mit 40 Fieber und so und mit links. Aber auf dem Weg dahin kam dann der Zugführer, hat angerufen und sagt, ja, wir müssen dann mal einen Zusatz halt in Augsburg beantragen. Ich habe diverse Fahrgäste, die nach Buchloe wollen. Was halt blöd gewesen wäre, wenn die drin geblieben wäre, weil wir hatten natürlich dann keinen Halt bis Ulm. Das ist das Nachbarbundesland. Das ist wirklich weit weg. Also die Leute, die dann im Prinzip nur so 20 Minuten in diesem Zug sitzen wollten, hätten dann eine Stunde da drin gesessen und wären am anderen Ende der Welt gewesen. Also gefühlt. Also mussten wir natürlich einen Zusatzhalt bestellen, kam doch offiziell, kam auch die Verkehrsleitung, die angerufen hat und gesagt, Markus, hast du einen Zusatzhalt in Augsburg? Also haben wir dann zusätzlich noch in Augsburg angehalten. Und dann sieht man auch so ein Stück weit so die Blicke der Fahrgäste vor Ort, weil den Zug sind die in Augsburg nicht gewohnt. Überhaupt nicht. dann ging es weiter nach Ulm. Zwischendurch, ja, mit einem unangenehmen Gespräch mit einem Fahrdienstleiter. Bis dahin ging es echt gut durch, ne? Und dann auf Halt gefahren und rufe ich so ganz freundlich an. Du, wie sieht's aus? Ja, sagen wir mal so, er war nicht ganz so kooperativ. Hat sich nicht allzu sehr an der Beschleunigung dieses Umleitungsverfahrens beteiligt. Dann musste ich also einem langsameren Fahrzeug hinterherfahren. In Ulm haben wir natürlich dann wieder gewendet. Hat der Zugführer extra vorher noch gesagt, du kannst du vielleicht dafür sorgen, dass wir am Bahnsteig anhalten, weil hätten wir natürlich nicht gemusst. Ne? In Ulm gibt es auch diverse Gleise ohne Bahnsteig und da wir ja nur die Seite wechseln müssen, also ich muss ja nur die Seite wechseln. Logischerweise kann ich nicht von hinten fahren, muss also einmal durch den Zug oder halt außen dran vorbei. Und er meinte halt so, ob wir nicht am Bahnsteig halten können, weil Raucherpause und so. Aber er hätte halt auch Fahrgäste, die zum Beispiel nach Memmingen wollen und es wäre ja von Ulm deutlich schneller als von Lindau erst wieder hoch oder so. Und die würden dann es halt dann da verlassen. Ja, kein Problem. Habe ich nochmal mit der Verkehrsleitung telefoniert gehabt, habe die gefragt, wie ist das mit dem Bahnsteiggleis? Ja, dann halten wir immer auf dem Bahnsteiggleis. Okay. Ich rufe mal den Fahrdienst an. Also Fahrdienst Ulm rausgesucht. Du, wie sieht das aus? Kriege ich ein Bahnsteiggleis? Ja, ich hab das mal im Auge.
Das ist eigentlich schon keine gute Antwort, so. Das ist wirklich, das ist nicht so zufriedenstellend. Also, wenn ich mich auf so Dinge verlassen müsste, dann wäre das eins, wo ich sagen würde, so, nein.
Das geht safe in die Hose.
Ja. Also, ich kenne Ulm aus der Erfahrung. Ich würde dem Braten jetzt auch nicht trauen.
Ja, hat aber geklappt. Also, es sind da im Bahnsteiggleis gehalten. Und war auch mit dem Zugführer vorher abgemacht, dass wir auch die Türen freigeben. Entscheidung des Zugführers, ne? Der Chef am Zug, der sagt, ob wir Türen freigeben oder nicht. Weil wenn wir Türen freigeben, muss er sich auch darum kümmern, dass die Leute rein, raus, abfertigen und so. Das ist also seine Entscheidung. Das liegt nicht in meiner Macht. Und haben wir dann auch gemacht. Und ich bin dann auf die andere Seite geflitzt. Da alles wieder vorbereitet. Und dann merkte ich schon so, ja, er macht die Türen wieder zu, okay, ich bin noch gar nicht fertig und ruft dann an und sagt, du, ich habe die Türen schon mal zugemacht. War keine gute Idee, die Türen aufzumachen. Weil wir standen ja nicht am Bahnsteig dran. Also, ne, wenn man einen Plan halt hat, so wie in Augsburg, dann war das alles vorher eingegeben, alles total safe in den IT-Systemen der Bahn und dann stand natürlich an den Anzeigen dran, auf welcher Zug wir sind. Das war das in Ulm ja nicht so, weil da war das ja im Prinzip nur, naja, so eine Art Betriebshalt, ne, damit ich auf die andere Seite gehen kann. Dass wir jetzt da am Bahnsteig standen, war ja nur so ein, naja.
Ein Goodie.
Das ist genau die richtige Aussage. Es war ein Goodie. Das dazu führte, dass am Bahnsteig RE nach Friedrichshafen oder sowas dran stand.
Ja, Pierdolle.
Und die Leute.
Von der Fahrtrichtung ja eigentlich so.
Ja,
grundsätzlich.
Die Leute schaffen es ja nicht, ein Fernverkehrsfahrzeug. Ich meine, der Schweizer Triebzug, der sieht schon ein bisschen komisch aus. Von so einem ganz normalen
Regio. Da steht auch nicht mal DB dran.
Nee, von so einem normalen Regio-Doppelstockzug auseinanderzuhalten. Nein, das kriegen die nicht hin.
Ich finde es faszinierend, weil das heißt, dass in den letzten 4 Jahren die Fahrgäste, weil du sagtest, unterscheiden, ist schwierig geworden.
Ja, das ich weiß nicht, ob es schon mal besser war, aber fällt ja natürlich. Ja, okay.
Ja.
Es ist immer so eine Sache, ne? Es gibt Menschen, die fahren nicht sehr oft mit der Bahn. Die fahren halt wirklich extrem sehr selten mit der Bahn. Und dann fahren sie jetzt einmal mit der Bahn und wollen jetzt genau da. Und die wissen natürlich die wissen nicht, wie ein Zug aussieht. Also die wissen schon, wie ein Zug aussieht, aber nicht, wie ein spezieller Zug aussieht. Und jetzt steht da am Bahnsteig, steht da das dran und dann wollen sie natürlich auch in den Zug rein. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat schnell die Türen wieder zugemacht. Ich habe mich beeilt. Er hat Fahrdienst wieder angerufen. Also Zug, schieß mich tot. 100, was war's? 94 oder so, 96, kann dann wieder losgehen. Jo, also dann nach Friedrichshafen geheizt. Auch spannend. Da kam mir so ein, zwar, ihr kennt euch doch mit historischer Eisenbahn aus, da kam mir noch so ein Eisenbahnfahrzeug entgegen, das habe ich noch nie gesehen. Also das war so ein Bundesbahn-Dieseltriebzug mit ganz vielen kleinen Fenstern vorne drin in so einer Kanzel. Wisst ihr, was das ist?
Na, Kanzel?
Ja, also der Führerstand ist quasi rund mit vielen kleinen schmalen Fenstern.
Ist das nicht dieser Ulmer Eierkopf?
Google mal VT 12.5.
Heißt der nicht Eierkopf oder sowas?
Ja, auch. Das klingt irgendwie verdächtig nach, dass die vom Stuttgarter Rössle mal wieder...
Ah. Nee. Man kann ja leider... Doch! VT... Ja, nee. Oder? Nee, die Fenster waren...
Wenn der so ähnlich aussieht, dann wird es das Stuttgarter Rössle gewesen sein. Das Ding gehört der RAB und das ist fahrfähig.
Ah, kann ich das suchen? Stuttgarter...
Rössle? Ja.
Rössle?
Spuckt ihr dir wahrscheinlich doch erstmal aus. Hallo, wir sind die RAB und ihr könnt das Ding mieten.
Ja, das Ding. Das würde ich sagen. Das könnte es gewesen sein.
Das ist ein VT 12.5, aber...
Ach so, okay. Echt? Okay. Vielleicht, Nee, der ist ja nur kurz an mir vorbeigefahren. Vielleicht war er
das. Heißt ja alles, ist
aber es macht vom schick. Ort zumindest macht Sinn. Genau, der ist dann da an mir vorbei, ich da gemütlich lang gegondelt, da nach unten. Und auf der Reise ruft dann irgendwann Fahrdienstleiterin Friedrichshafen an und fragt, ob ich ein Bahnsteiggleis brauchen würde.
Ah,
es würde die Sache beschleunigen. Weil wenn ich durch den Zug laufen müsste oder durchs Gleisbett, das geht deutlich langsamer. Wenn ich einfach nur schnell am Bahnsteig lang flitze, dann wende ich dir das Ding in unter 10 Minuten. Wenn du mir unter 10 Minuten versprichst, dann kriegst du dein Bahnsteiggleis. Alles klar, machen wir. Also Friedrichshafen rein, zack, 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 auf die andere Seite. In deutlich unter 10 Minuten wieder fertig gemeldet. Zugführer auch gesagt, jo, wir machen Türen auf. Er hat wieder für die kurze Raucherpause gesorgt und hat die Leute dann auch wieder eingeladen. Und dann sind wir über diese eingleisige Bahn von Friedrichshafen nach Lindau gefahren. Da stehen Signale. Ich glaube, das ist irgendwie Scheidt-Bachmann-ESTW. Sehr, sehr komisch.
Vereinfachte?
Ja, so vereinfachte, mit ganz großen Lichtpunkten.
Mhm. Ja, die können bestimmt auch kein Ersatzsignal und so zeigen, ne?
Das
hab also ich jetzt die haben nicht nur mehr. Relativ wenige Optiken wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ja.
Also das so vereinfachtes ESTW für so
Nebenbahn.
Nicht stark befahrene Hauptbahnen. Mhm. Ja, wobei, warst du in Nebenbahn, wo du warst? Nee. Weil ich hätte jetzt auch fast gesagt, so vereinfachte Signale für Nebenbahn, aber dann dachte ich mir so,
ja,
es muss kann, ja nicht eine Nebenbahn sein.
Es ist, stimmt, es kann auch eine Hauptbahn gewesen sein. Obwohl eingleisige Hauptbahnen selten sind. Aber egal, ich glaube, das ist Scheidt-Bachmann von der Bauform. Ich habe mir danach mal vorgenommen, das vielleicht irgendwann mal jetzt im Sommer, im Urlaub oder so, mal zu Fuß zu erkunden und mir das anzugucken. Das fand ich sehr spannend.
Ja.
Zum Glück waren es nicht allzu viele Bücher, die ich zwischendurch wechseln musste. Und ich hab's in unter einer Stunde Verspätung geschafft. Also es waren 50 Minuten Verspätung. Für den Umweg fand ich das eigentlich ziemlich cool.
Aber auf der Strecke wurde ja wahrscheinlich jetzt dann doch wieder deine defekte Scheibe tragend.
Ja. Danke. Richtig. Jetzt durfte ich endlich mal mit dem Teil ETCS fahren. Komme ich gleich zu ETCS. Ich durfte mit dem Teil jetzt endlich mal LCB fahren. Hat wunderbar funktioniert, ne? Rauf auf die LCB, sofort Ü-Leuchtmelder da. Und Führungsgrößen wunderbar, aber halt eben nur Max 160. Ansonsten hätte ich da schön mit 230 langballern können. 230.
Satz mit X wäre gewesen, ne?
Ja, wär cool gewesen. Also so schnell war ich mit dem Teil noch nie unterwegs. Damals durften wir in den Schulungsfahrten, ganz am Anfang, als wir den bekommen hatten, bevor der Planverkehr aufgenommen wurde, da sind wir den auch schon da nach Ulm gefahren, daher kannte ich das schon so ein bisschen. Damals durften wir nur 190 fahren, glaube ich. Und jetzt waren es halt nur 160. Genau, und jetzt habe ich mich ja gerade mit ETCS verplappert. Ulm ist ja der Anfangspunkt der ETCS-Strecke, der neuen Schnellfahrstrecke. Ne? Stuttgart 21 lässt grüßen in Richtung Stuttgart 21. Aktuell noch Wendling-Ulm genannt, weil wir halt nur da bei Wendling abbiegen müssen, weil noch nicht weiter gebaut ist. Beziehungsweise weiter gebaut ist mittlerweile eigentlich schon, aber danach würden wir halt im Stuttgarter Hauptbahnhof stehen und da ist noch nicht allzu viel. Deswegen biegen wir da noch ab, ne, und fahren da dieses Stückchen Schnellfahrstrecke. Das ist halt ETCS. Und wenn man auf Ulm zufährt, dann kriegt man einen Testaufbau, einen Funk-Testaufbau. Das heißt, da wird einmal quasi so simuliert, so getan, als ob dem Fahrzeug sagt, hier, ruf mal bitte in der ETCS-Zentrale an, gleich geht die ETCS-Strecke los. Und das macht das Fahrzeug dann auch. Und dann siehst du halt beim Fahrzeug, wenn du damit mit dem ICE langfährst, hier, Verbindung zum RBC hergestellt, also zur ETCS-Zentrale. Kurz vor Ulm kommt dann die Balise, die dem Fahrzeug sagt, so, hier ist die ETCS-Strecke zu Ende, du kannst auflegen. Was man damit gemacht hat oder geschafft hat, ist, man testet quasi einen Teil der ETCS-Ausrüstung des Fahrzeugs, bevor das Fahrzeug auf die ETCS-Strecke auffährt.
Macht ja auch irgendwie Sinn.
Macht total Sinn, weil momentan ist es halt baulich so, das ist nur ein Übergang, Später, wenn das da alles fertig ist, ist es anders. Momentan ist es halt so, dass man erst ins ETCS aufgenommen wird, wenn man schon auf der Schnellfahrstrecke ist. Wenn das dann nicht klappt, ist halt suboptimal. Weil dann gibt's nur noch den Rückwärtsgang, um da wieder wegzukommen. Und das wäre halt extrem umständlich. Deswegen hat man sich da diesen Testaufbau einfallen lassen. Und das ist eigentlich ganz cool. Witzig war jetzt nur, dass ich halt jetzt mit diesem italienisch-schweizerischen Zuglang gefahren bin und der hat auch ETCS. Aber, und jetzt können alle, die vorige Folge gehört haben, mal ganz kurz überlegen, na, ob das funktioniert?
Vermutlich nicht.
Denn was fehlt?
Der Fahrzeugschlüssel, der im RBC hinterlegt ist.
Genau, der Fahrzeugschlüssel im RBC und andersrum natürlich auch der Streckenschlüssel auf dem Fahrzeug. All das ist natürlich überhaupt nicht vorgesehen. Deswegen gab es genau bei diesem Verbindungsaufbau, hat das Fahrzeug auch natürlich, ne, fährt ja über dieselben Balisen, kriegt von der Strecke gesagt, hier, ruf mal bitte beim RBC an und dann macht das Fahrzeug das auch und stellt dann bei diesem Verbindungs beim Anruf fest, da findet ja der Schlüsselaustausch statt. Ich kenne dich nicht. Nee, du, ich dich auch nicht. Und dann zeigt das Fahrzeug hier an, du, ETCS-Störung. Und hätte man das beim ICE, wäre dann groß hier. Wir müssen unbedingt umleiten, können die ETCS-Strecke nicht befahren. So war das natürlich nur zum Schmunzeln, weil es ging ja eh nicht weiter. Genau. Das war meine kleine Geschichte zum Umleiten, war ganz cool. Zurück war dann der Baum mittlerweile wieder aufgeräumt und dann ging es wieder normal zurück. War aber ein Chaos-Tag auf der Strecke, weil die sind dann so durcheinander gekommen mit den Fahrzeiten, weil die sind natürlich viel zu spät Richtung Schweiz gefahren. Dann hat sie die Schweiz teilweise nicht reingelassen oder hat den Zug vorzeitig umgedreht und in München waren sie auch viel zu spät, haben ihre Folgeleistung wieder nicht erreicht und so. Es ging runter und drüber. Meine eigentliche Rückleistung ist dann ausgefallen, aus Gründen, die ihr nicht wissen wollt, weil da hat irgendwie die Kommunikation zwischen ÖBB und SBB nicht ganz geklappt. Und wäre ich quasi Gast nach Hause gefahren mit dem Nächsten und meinte ich zur VL, ich könnte den auch selber fahren, je nachdem, wie ihr das braucht. Und damit, oh, das ist eine gute Idee. Weil der TF, der dafür eingeteilt war, der wäre irgendwie ohne Pause unterwegs und so. Und dann soll der lieber Gast fahren. Und so haben wir das auch gemacht. Und der war auch ganz froh. Er hat gesagt, er ist schon seit x Stunden jetzt ohne Pause unterwegs. Und dann habe ich den dann noch nach Hause gefahren. Ja.
Also man kann wirklich festhalten, das war schon eine etwas größere Umleitung. Das war jetzt nicht mal eben, okay, zwischen A und B ist gesperrt. Du fährst mal eben so ein Stück, keine Ahnung, mit plus 10 drumherum, so wie das bei uns oft der Fall ist, ja, hier.
Genau.
Das war schon ein größeres
Ding. Das ist mehr so, du willst von Hannover nach Berlin und fährst einmal über Hamburg.
Ja, perfekt. Mhm. Okay.
Gefühlt.
Ja, ich frage jetzt nur deswegen so doof, weil ich kenne mich da ja halt
nicht. Nee, das ist, war vollkommen okay. Ich wollte es nur nochmal unterstreichen, dass das halt wirklich eine größere Runde ist. Okay. Die man da fährt. Mir fiel nur gerade kein passenderes Beispiel ein.
Wenn es irgendwann soweit ist und vielleicht irgendwann es dann auch mal funktioniert, dann könnte sich das ja mit den Büchern, also mit den Fahrplanbüchern, etwas erübrigen.
Ich hoffe.
Ja, weil
ich auch.
Die DB arbeitet ja am sogenannten digitalen Fahrplan nach wie vor und vielleicht wird das dadurch ein wenig einfacher, weil ein wenig mehr Automatisierung da Einzug erhält. Also Automatisierung nicht, dass der Zug selber fährt, sondern Automatisierung im Sinne von Dokumente werden selbstständig ausgelesen. Es wird geguckt, aha, welche Unterlagen brauchst du? Und das Gerät gibt dir dann die entsprechenden Unterlagen aus mit Seite und so weiter.
Da bin ich mal gespannt drauf.
Ja gut, jetzt steht ja als nächstes sowas wie Apple Vision Pro. Hätte dir die jetzt irgendwie beim Umleiten geholfen oder warum steht das jetzt hier mit drin?
Das ist ja oder das hast du spontan im Lotto gewonnen?
Das ist das nächste Thema. Apple Vision Pro. Jetzt sind wir ja kein Tech-Podcast, ne? Wir unterhalten uns nicht über die neue Virtual Reality Brille von Apple.
Aber so ein bisschen Technik sind wir schon.
Augmented Reality ist es doch, oder?
Ah, da können wir uns jetzt können wir jetzt rein nerden, ob es Augmented Reality oder eigentlich Virtual Reality oder Mixed Reality ist. Also Augmented Reality würde ich nicht sagen, weil du siehst nicht das echte Außenbild, sondern es ist ja nur das, was die Kamera aufnimmt. Und eigentlich hat vor Jahren das Microsoft schon mal initiiert, dass es sowas gibt und die haben das Mixed Reality genannt. Aber wie Apple so ist, nehmen die sich natürlich nicht die Begriffe, die es da schon gibt, sondern müssen das mit ihrem eigenen Branding versehen. Aber wie gesagt, jetzt sind wir eigentlich kein Tech-Podcast. Warum komme ich auf das Thema? Diese Virtual Reality ist auch bei der Bahn angekommen. Nicht in Form der Apple Vision Pro. Das da nicht. Aber in Form von, was haben wir da? Eine HTC Vive. Wir machen wirklich Trainings mit so Virtual Reality Headsets. Das ist ziemlich cool. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt so ein Headset, ich hatte sowas privat noch nicht. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal privat irgendwie ausprobiert, irgendwo gesehen, mitgemacht? Nee.
Das erste Mal auf der Trainertagung jetzt.
Ah.
Ja. Gesehen. Also gesehen. Und ausprobiert.
Und ne? Ausprobiert.
Also,
und
selber ausprobiert. Wie finde ich's? Ich fand's cool. Also die Kollegen hatten da ja gezeigt, Wagentechnik und Bremsprobe. Mhm. Und man muss sich halt ein bisschen daran gewöhnen, dass man nicht einfach läuft, sondern man muss sich halt ein bisschen teleportieren. Ist ja klar, weil wie soll ich mich irgendwo bewegen großartig? Ne? Also das muss ja irgendwie schon anders gehen. Aber es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Und das Gerät, das wir da hatten, war ja auch schon ein, ich sag jetzt mal, 3 bis 5 Jahre altes Modell. Und die sind ja mittlerweile noch deutlich leistungsstärker, komfortabler zu tragen, leichter. Und also ohne jetzt zu sagen, man kann das Praxistraining damit komplett ersetzen, ist es eine sinnvolle Ergänzung.
Absolut. Wir machen gerade Bremsprobe damit, weil wir haben ja, also andersrum, ich fange mal vorne an. Die ÖBB hat sich ja einen neuen Zug gekauft. Den Dani. Sowohl in der Nacht- als auch in der Tagvariante. Und da kommt so ein bisschen neue Technik auf uns zu, unter anderem auch eine neue Technik zur NBÜ, also zur Notbremsüberbrückung und zur EP-Bremssteuerung, also zur elektropneumatischen Bremse. Das ist ja im Prinzip nichts weiter als ein lokbespannter Zug und deswegen muss man sich so ein bisschen darüber nachdenken, wie man so mit der Notbremsüberbrückung und mit der elektropneumatischen Bremse umgeht. Und da ist jetzt die neue Technik verbaut, die heißt UIC 541-6 und die funktioniert etwas anderes als das System DB vorher und deswegen brauchst du da eine kleine Schulung zu und die machen wir genau mit diesem Headset. Das ist jetzt das akute Beispiel von uns, gibt allerdings schon andere Standorte und andere Bereiche, die haben auch schon andere Sachen mit den Headsets gemacht. Also wurden schon Wagentechnik geschult, Regio hat da schon viel mitgemacht. Das ist schon sehr cool. Es ersetzt die Praxis hoffentlich niemals, weil da fehlt immer noch so ein bisschen was. Und was ich selber festgestellt habe, ist, dass ich da drin so ein bisschen so ein Brett vorm Kopf habe, weil ich mich doch nicht wirklich in dieser Situation befinde. Ich musste immer so ein bisschen auf die Sprünge geholfen werden, was jetzt da das nächste sein soll, was man hier machen muss. Und die Bedienung ist auch ein bisschen hakelig. Also wenn man da was anguckt, dann muss man das halt wirklich ganz genau ganz lange angucken und den richtigen Winkel finden, damit dann das Programm merkt, dass man jetzt genau da sich das Bauteil anguckt und dann wird dieses Bauteil grün und es kommt ein Haken dran und dann sagt er, jetzt hast du dir die Bremsprobeanzeige angeschaut. Das ist noch nicht so richtig intuitiv, aber das macht schon viel Spaß, definitiv. Warum fange ich mit dem Thema an? Der Sebastian hat es, glaube ich, gesagt oder gefragt, ob ich denn im Lotto gewonnen hätte. Warum hat er das gesagt? Ja, die Apple Vision Pro ist halt relativ teuer. So ein normales Virtual Reality Headset, das kriegt man in der einfachsten Variante mittlerweile für 300 Euro. In dem bisschen besseren kostet es dann 500, 600 oder sowas in dem Bereich. Das Gerät von Apple kostet 4000 Euro. Und dann stöhnen wir alle, wie das denn sein kann und dass es ja viel zu teuer ist. Und da muss ich den Leuten an der Stelle mal sagen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil im Vergleich zu dem, was die Software kostet, ne? Also wie so eine spezielle Anwendung, dass wir da eine Bremsprobe machen können, dass wir an so Wagen entlang gehen können, dass wir da Bremsen bedienen können, so eine Software zu entwickeln, da ist man locker im sechsstelligen Bereich unterwegs. Und da spielt es keine Rolle, ob so ein Headset 2000 Euro kostet, 4000 Euro kostet oder 6000 Euro kostet. Wenn das gut funktioniert und das Sinn macht, ist das in diesem Gesamtpaket, ich möchte VR nutzen, total egal.
Und das ist wahrscheinlich der verschwindend geringste Beitrag da.
Ja.
Oder Betrag, nicht Beitrag.
Genau. Deswegen ist so ein Headset, was so richtig gut funktioniert und wo man Sachen mit sehen und abbilden kann, was andere nicht vorher nicht konnten. Und das kann Apple, ne? Die haben eine viel höhere Auflösung, viel schärfer. Die haben dann einen Vorteil und Unternehmen kaufen sowas sofort. Ich finde es traurig, dass wir eigentlich zu wenig davon haben, weil wenn wir schon mal die Software dafür entwickeln lassen, dann muss man ja eigentlich das überall benutzen. Ist nicht immer ganz einfach, weil ist schon ein aufwendiges Training, ist ein Einzeltraining, ne? Das kann immer nur eine Person machen, die anderen gucken dann auf dem Monitor zu, was denn der Mitarbeiter sieht. Einigen Mitarbeitern wird auch schlecht. Ich habe für mich festgestellt, hey cool, ich halte das aus, obwohl mir beim einfachsten Karussell schlecht wird, tut mir so eine Rille nichts, aber das macht es natürlich nicht einfacher.
Wenn du das mal auf die Spitze treiben willst, bei uns in einem ortsansässigen Freizeitpark, fällt mir gerade ein, wo du gefragt hattest, ob wir damit Berührung hatten, gibt's eine Achterbahn, die haben sie umgebaut. Da kriegst du jetzt so eine Brille auf die Rübe.
Ja.
Fährst dann quasi durch eine VR-Welt. Also ich mag Achterbahn fahren, ich kann das eigentlich auch, aber das hat mir echt den Rest gegeben. Da war dann echt so, ja, viel hätte nicht gefehlt. Und ja, man hätte gewisse Dinge noch mal ausführlicher überdacht.
Das kommt dann noch dazu. Ja, das sind ganz, ganz lustige Phänomene mit so einer, da gibt's ja wir haben so ein Szenario, wo man in der Lok ist. Lukas hat ja vielleicht das mitgemacht, wo man in der Lok ist und die Lok bedienen muss. Und halt draußen läuft einer entlang und macht die Bremsprobe draußen am Zug. Und mit dem muss man kommunizieren. Und dann muss man halt so aus dem Fenster gucken. Und neulich der Kandidat, naja, wenn man aus dem Fenster guckt bei der Lok, dann lehnt man sich halt normalerweise so auf den Fensterrahmen.
Oh je. Oh je.
Ja. Nur, aber halt nicht. Gott.
Frage, zählt das als Arbeitsunfall, wenn du dich dahin maulst?
Ja, zählt es. Ganz sicher.
Gut.
Nur um noch das Thema zurückzukommen mit dem Dani. UIC 541.5 beziehungsweise 6 kennt man auch unter NBU 2004. Kann das sein?
Ja. Frag mich aber gut, bitte nicht nach dem Unterschied.
Also nee, alles gut. Ich habe es nämlich jetzt auch noch mal gerade ein bisschen recherchiert, um halt einfach da noch mal zu sagen, was es ist. Also viele kennen das unter MBU 2004 und ich fand es gerade halt witzig, wo ich das gelesen habe und mir dachte, ja, die ÖBB hat da so einen neuen Zug mit einer neuen NBU, die wir bisher nicht kennen. Stimmt, ihr seid Münchner. Ihr habt den Doppelstock Intercity nicht, ihr kennt das nicht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt wo der Begriff NBU 2004 gefallen ist.
Also für den Regio-Kollegen ist das sowieso, ne?
Markus hat das doch.
Ja, deswegen gehöre ich auch zu den Trainern, die 541-6 mit ausbilden. Wir machen das nicht alleine, deswegen konnte ich mich da ein bisschen zurücknehmen, weil ich halt nicht ganz so viel Erfahrung mit dem Dosto habe. Aber ja, genau, weil ich NBU 2004 habe, habe ich auch 541-6 jetzt geschult. Zwischen den beiden, also da unterscheidet sich nur Aderbelegung oder sowas. Ansonsten funktionsmäßig ist NBU 2004 und 541-6 wohl entsprechend gleich, beziehungsweise 541.5. Es nimmt sich alles nicht viel.
Ja, also ich habe es auch gerade noch mal so nachlesen können in einem Dokument von Frank Minde, Deutsche Bahn AG, DB Systemtechnik. Also der Quelle kann man, glaube ich, vertrauen. Und da steht das auch drin. Und ich glaube, geläufiger ist der Begriff NBU 2004. Da können die meisten irgendwas mit anfangen. Das bringt man direkt in Verbindung mit Doppelstockfahrzeugen, also vor allen Dingen Doppelstockwagen. Und
genau. Ist aber, wie gesagt, nicht ganz gleich. Ich glaube, zwischen NBU 2004 und da ist irgendwie eine Aderbelegung anders. Aber ja, bitte pack's in die Shownotes, damit wir das verlinken können und die Leute sich ein eigenes Bild machen können.
Als einigermaßen guter Moderator dieser Folge muss ich ja irgendwie so ein bisschen darauf aufpassen.
Machen wir an Virtual Reality mal einen Haken. Und ich würde noch mein letztes Thema anschneiden wollen, weil das ist jetzt so richtig eisenbahnbetrieblich und vielleicht auch etwas neu für meine Mitpodcaster. Oder auch nicht, vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt. Folgende Geschichte. Ich fahre mit meinem Zug tatsächlich mal wieder alleine. Ich hatte 2 Monate Zeit, da bin ich ein, zweimal alleine gefahren. Nach Leipzig, Baureihe 412. Wunderschönes Wetter, wunderschöne Fahrt. Ich habe mich schon auf meinen Lieblingsburger gefreut in Leipzig. Kann an der Stelle nur empfehlen, wenn ihr in Leipzig einen Burger essen wollt, das Rockets, sehr lecker.
Ist doch direkt im Hauptbahnhof, oder?
Ja, ist im Bahnhof und ich laufe jedes Mal dran vorbei und denke mir so, taugt das was ja. oder nee?
Doch, definitiv da reingehen. Vor allem ist mir der Laden zu leer, weil der liegt nämlich genau hinter McDonald's und die Leute landen halt im McDonald's und gehen nicht halt einfach 10 Meter weiter und essen einen guten Burger zum gleichen Preis.
Naja, und die, die weitergehen, die landen dann hier bei der komischen Hühnchenstube, die ja auch noch gleich daneben
liegt. Ja, genau, die Hühnchenstube ist da auch noch, genau. Nee, es ist tatsächlich Hühnchenstube, McDonald's und dann das Rockets. Und das Rockets ist in der Bahnhofshalle ganz hinten. Bitte hingehen, wirklich sehr lecker. Unten ist noch das Vincent Vegan, da war ich neulich auch. Vegane Burger war auch in Ordnung. Die machen auch sehr leckere Pommes. Gut, aber eigentlich soll es ja auch
Eisbach geben. Diese Sendung wurde unterstützt durch Produktplatzierung. Ja.
Genau, nee, leider nicht. Hinweis, es gibt Bahnrabatt bei Rockets.
So, komm, jetzt ist aber auch mal gut, ne, mit der Werbung. Also, die sollen mal was hier rüber schicken, dann ist das okay, aber ich kriege jetzt Hunger, also mach weiter.
Geben Sie den Code Zugfunk an und erhalten Sie zusätzlich.
Oh nee, komm, das können wir nicht machen.
Ich sehe mich nächste Woche mit meinen Kollegen schon dort sitzen.
Ja, bitte mach das. Nein, also Baureihe 412, ich auf dem Weg nach Leipzig. Und bekomme am Einfahrsignal Leipzig erst noch Halt, bleibt da kurz vorstehen, hatte aber auch, war ein bisschen zu früh da, also gar kein Thema.
Na, der Energiesparbeauftragte weint also wieder.
Ja, das war der Einzige, der geweint hat, bis zu diesem Zeitpunkt. Dann wurde es allerdings, dann wurde es spaßig, also nur kurz für mich. Und zwar schaltet denn das Einfahrsignal um und zeigte ein mir bis dahin noch nicht ganz so geläufiges, also schon bekanntes, aber ein Signalbild, was ich nicht so häufig sehe.
Lass mich raten, Einfahrt mit 40 ins Stumpfgleis.
Nein, dafür war ich schon oft genug in Leipzig. Okay. Ja, die 40 stehen da dran, aber es stand zusätzlich noch ein ZS13 Lichtsignal dran. So,
ZS13. Frühgleis und Stumpfhaltanzeiger.
Genau.
Andersrum,
Stumpfgleis und Frühhaltanzeiger.
Genau, so rum, ja, genau.
Und umgekippte T.
Das T, was auf der linken Seite liegt. Bedeutung ist, dass die Fahrt in ein Stumpfgleis oder in ein Gleis mit verkürztem Einfahrweg führt. Faszinierenderweise gibt es dieses Signal eigentlich nicht bei Kopfbahnhöfen, weil man sagt, das macht da gar keinen Sinn, weil da führen ja alle Gleise in Stumpfgleis. Aber
nicht in Leipzig.
Nicht in Leipzig, weil, also dieser Fahrweg, den ich dann da befahren habe, der ginge nämlich theoretisch, hätte ich auch noch in den Citytunnel einfahren können. Jetzt nicht mit dem 412, aber der Fahrweg hätte es halt hergegeben. Und deswegen war wahrscheinlich...
Du kannst da auch mit dem 412 reinfahren, das ist jetzt nicht das Problem. Ob du da hin möchtest...
Das ist eine andere Frage.
Ja, gut.
Genau. Dementsprechend war wahrscheinlich das dann so vorgesehen, dass da dem Lokführer signalisiert wird, hey, hier... ZS13, es geht dann doch in den Hauptbahnhof, in das Gleis.
Nach oben.
Genau, nach oben mit einem Prellbock am Ende des Gleises. Eine andere Option, um das zu kriegen, ist, wenn man im Bahnhof kuppeln würde und da schon ein Zugteil drin steht, dann wäre nämlich das Sperrsignal davor dann auf Halt. Man hätte also einen verkürzten Einfahrweg und das würde dann da immer angezeigt werden. So, kein Problem. Signal zeigte also 40 erwarten. An dem Zwischensignal dann und zeigte also Fahrt an, KS1 und zusätzlich das ZS13. Ich hatte vorher ja noch die PCB-Überwachung, das heißt, ich hatte Wechselblinken, die restriktive Überwachung und ich sage mir so, davon befreie ich mich doch mal.
Oh je, jetzt weiß ich, was kommt.
Fehler wurden gemacht.
So.
Wie weit bist du gekommen?
Ja, nicht weit. Das tat ich dann also auch und setzte mein Fahrzeug wieder in Bewegung und in dem Augenblick, in dem ich an dem Hauptsignal vorbeifahre, sagt mein Fahrzeug die vielsagenden Worte Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung. Genau. Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung.
Das Fahrzeug hat gelacht, der Magnet hat gelacht, Markus hat kurz gelacht und dann geweint. Super.
Und in dem Moment ratterte mein Kopf. Hä? Was soll das denn? Jetzt habe ich ja ein Baureihe 412, top. Ja, Sebastian, ich habe dein Thema gelesen.
Ich habe das jetzt akustisch gerade auch alles nicht verstanden.
Die Baureihe 412.
Ich hatte da so ein Pfeifen im Ohr.
Genau. Die Baureihe 412 hat den großen Vorteil, sie hat ein Textdisplay vorne, um die PCB zu visualisieren. Das heißt, sie schreibt die Sachen aus, was gerade passiert ist. Und da stand jetzt der Text: unrechtmäßig befreit.
Unrechtmäßig, okay.
Und ich so, kann gar nicht sein. Also an Doch. Dem Signal selber ist ein 1000-Hertz-Magnet. Vor einem 1000-Hertz-Magnet, der 1000-Hertz-Magnet war aktiv, ne, weil es war ja 40 erwarten, also war der 1000-Hertz aktiv. Und vor einem 1000-Hertz-Magneten darf ich mich aber allerdings befreien. Also kann es gar nicht sein, dass da irgendwas ist. Ja, ich hier, ne, Fahrdienst angerufen und gesagt, du, PCB-Zwangsbremsung in der Nähe des Hauptsignals. Er so, jo, Fahrweg steht, fahr zu. Hab ich dann auch gemacht und dann nach der Ankunft mir alle Details notiert und so und dann halt noch lange drüber nachgedacht und gesagt, das Fahrzeug muss sich einen 500-Hertz-Magneten eingebildet haben, das kann gar nicht sein. So.
Soll ich dich schockieren?
Nein, sollst du nicht. Und dann nimmst du nämlich meine Pointe weg. Ich war also der Überzeugung, ich habe nichts falsch gemacht, sondern das Fahrzeug hat sich dumme Sachen eingebildet. Ich bin unfehlbar. Bis ich dann zufällig ein Video von Alvin Meschede sah. Er hatte das Streckenmodul Erfurt vorgestellt, in dem er in so einem Nebensatz sagte, dass ein ZS-13 mit einem 500-Hertz-Magneten am Hauptsignal abgesichert.
Willkommen im Osten. Passiert ja häufiger.
Wahrscheinlich meistens von Wessis, ja. Das Lustige aber ist dann, ich bin dann am nächsten Tag, nee, ich bin sogar vorher schon hingestiefelt. Ich bin erst hingestiefelt zu meinem Ausbilder, der mir DV beigebracht habe und habe gefragt, sag mal, hast du schon mal was davon gehört? 500-Hertz-Magneten am Hauptsignal? Und er so, nee. Und der Mensch hat in Rostock gelernt. Der kann DV. Und ich sagte, nee, 500-Hertz-Magneten am Hauptsignal macht keinen Sinn. Dann habe ich das Ivy Meschede-Video gesehen, bin nochmal zu ihm gegangen und habe gesagt, du, ich glaube, da ist was dran, 500-Hertz am Hauptsignal bei ZS-13. Und dann haben wir natürlich mit ein paar Kollegen, denen ich das auch gesagt habe, und die gesagt, nee, noch nie was von gehört, in der Planungsrichtlinie der DB Netz AG nachgeschaut, da steht tatsächlich genau das drin. Das in örtlicher Nähe, also kurz hinter dem Hauptsignal bei ZS-13 ein aktiver 500-Hertz-Magneten zu liegen hat. Also Leute da draußen, an die Lokführerkollegen, die DV-Ausbildung haben und das in ihrer DV-Ausbildung nicht gehört haben, an einem ZS-13 liegt kurz hinter dem Hauptsignal ein 500-Hertz-Magnet.
Markus, du kommst mit der Information 4,5 Jahre zu spät. Danke.
Hat man es dir auch nicht erzählt gehabt?
Möglicherweise habe ich das auch genauso schmerzlich wie du in Wünsdorf-Waldstadt bei der Einfahrt lernen dürfen und habe dort erstmal den Parkschein gezogen, ja.
Hattest du einen Fahrdienst, der dich belehrt hat? Weil das habe ich danach irgendwie erwartet, dass der Fahrdienst dann sagt, ach Mensch, haben wir mal wieder einen erwischt, der das nicht auf dem Schirm hatte.
Glücklicherweise nicht. Also ich weiß auch nicht wieso, aber ja.
Ja, also ganz ehrlich, Fahrdienstleiter sollten sich solche Kommentare bitte, bitte verkneifen, weil das führt nur dazu, dass eventuell Lokführer nicht anrufen würden, wenn ihnen sowas passiert. Und nicht anrufen bei einer Zwangsbremsung ist so die bescheidenste Idee, die man nur so haben kann. Gut, ich habe fertig. Den Rest hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Hab noch mehr Sachen erlebt, aber machen wir beim nächsten Mal.
Den Rest, also das war jetzt dein letzter Punkt. Also jetzt muss er auch mal einen Punkt machen hier. Jetzt reicht's.
Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir einen Punkt hier. So,
Freunde, es reicht jetzt.
Stopp!
Gut, perfekt, schön. Also, ich sage mal so, ich erzähle meine Geschichte jetzt noch nicht oder das von der Laberecke, ich mache das später, aber es ist gut, dass du mir das jetzt schon sagst, weil vielleicht komme ich ja in Zukunft mal selber nach Leipzig. Man weiß es nicht. Ne? Lange Rede, gar keinen Sinn. Markus hat so geschwärmt vom 412 und seiner tollen MFD-Anzeige und so weiter. So, Sebastian, du hast jetzt die Gelegenheit. Ja, den Ruf dieses Zuges wieder ins richtige Licht zu rücken.
Das ist kein 412-spezifisches Feature. Das können andere Fahrzeuge genauso gut, die auch gut sind. So Fahrzeuge mit einer vernünftigen Bremse zum Beispiel.
Man muss sich nur dran gewöhnen, dann geht das schon.
Ja, genau. So, also jedenfalls, ne?
Es gibt Dinge, die kann man tun, es gibt Dinge, die kann man lassen und 412 gehört halt zu, man kann es lassen. Ja, nein. Zum Thema Laberecke, so, ich habe wirklich lange überlegt, was seitdem wir das letzte Mal Podcast gemacht haben, so passiert ist. Und dann habe ich festgestellt, dass ich einen Monat lang mich mit meinem absoluten Lieblingsfahrzeug beschäftigen musste. Ich wollte das nicht, aber es ließ sich halt nicht vermeiden und stellt sich raus, ich mag das Ding immer noch nicht.
Also, wir haben noch die Podcast-Folge. Ich kann mich noch gut dran erinnern, dass du frisch Ausbildung auf dem 412 bekommen hast. Da warst du noch nicht so.
Ja, und dann kamen sehr viele Fahrausbildungstage auf diesem tollen Produkt.
Was stört dich denn am meisten?
Es rappelt, es ist billig, es macht komische Geräusche, wo ich mir denke, dafür, dass das Flaggschiff sein soll, klingt das schlechter wie ein Wittenberger Steuerwagen, wenn es fährt. So, weiß ich nicht. Also, es gibt gute Dinge. Die Displays sind geil, aber das war's dann auch gefühlt schon fast. So, meiner bescheidenen Meinung nach. Aber wie gesagt, ich hab ja nie einen Hehl drauf gemacht, dass ich diesen Zug nicht mag.
Also, ich finde so ein Störungs-, also, erstmal ist er zuverlässig. Also, dass man mit ihm liegen bleibt,
selten,
das
ja.
Das ist tatsächlich, dass die Meinung unterstütze ich. Das habe ich auch letztens noch irgendwo, ich glaube auch, da hatten wir uns unterhalten, Basti hat manch das auch mit. Der 12er ist erstaunlicherweise recht zuverlässig. Trotzdem teile ich da auch deine Meinung und denke mir, okay, also, dass ein Zug so viel Geräusche vom Fahrwerk abgibt und dass die bis in den Innenraum hallen, ist schon, also das hätte man einfach besser dämmen können. Dass Züge Geräusche machen, ja klar, ne, aber irgendwie, dass ich da das wirklich normal, jedes Eintauchen in die Luftfeder höre und die Wangenstützen arbeiten höre, das ist schon so ein bisschen uff. Also.
Da kommt natürlich hinzu, dass wir bei dem Fahrzeug als Lokführer in einem Wagen sitzen, der nicht angetrieben ist. Das heißt, die Geräusche von den Fahrmotoren fallen weg. Vielleicht kommen da die anderen Geräusche mehr hervor.
Ich sitze auch in einem 402-Steuerwagen. In einem Wagen, der nicht angetrieben ist und der ist 10-mal leiser.
Ich habe auch im Interregio-Steuerwagen in einem nicht angetriebenen Wagen gesessen. Und das war so, gerade zum Ende hin, somit das ranzigste Fahrzeug, das du fahren konntest, ehrlicherweise.
Hey, so, jetzt reicht's.
Ne? Ich also, bin den gerne gefahren, aber er war einfach...
Interregio-Steuerwagen, ja, der musste
ranzig sein. Ich bin den sehr gerne gefahren, aber der war ein bisschen abgeranzt.
Ja, aber das hat den Charme... der 90er gezeigt, ja. Also jetzt lass den mal.
Ja, und vor allem war das ja mal ein Halberstädter Reisezugwagen und der hat auch weniger Lärm gemacht, wenn er durch Gleisbögen und Weichen und, ne?
Ja, der ist von den Laufgeräuschen schon unangenehm laut. Dazu kommt, dass er eine unausstehliche AFB hat, die ist so zickig und unzuverlässig.
Ja, es sind halt so viele Punkte, so wie
die Klimaanlage. Warum? Die dich ständig in den Nacken bläst, wenn du nicht exakt genau auf dem Punkt sitzt, wo sie um dich herum bläst. Also der Lokführer, wenn er auf seinem Platz sitzt, geht gut. Wenn du als Trainer daneben stehst, hast du im Sommer eine Mütze auf.
Friede sei mit deiner Asche.
Ja.
Ja, es ist halt einfach irgendwie so.
Dazu diese grauenhafte Führerstandstür.
Ja, das ist so irgendwie. Der ist ja nicht schlecht, aber ich finde halt einfach dafür, dass er so hoch gelobt und hoch er erfüllt halt nicht die Erwartungen, die ich an ein ICE-Fahrzeug habe.
Ja, ich weiß nicht, beim Fahrgastraum mögen ihn ja auch viele nicht, weil die Sitzabstände so klein sind und die Sitze unbequem.
Die Sitze sind besser geworden, muss man jetzt erfahren. Also der Fairness halber, nachdem es da ja wirklich sehr viel negatives Kundenfeedback gab, sie haben ja nachgebessert und wenn man jetzt das 403 Redesign daneben hält und da haben sie ja nichts gemacht, dann sind die Sitze im 12er jetzt tatsächlich besser geworden. Das muss man fairerweise sagen, ne? Also gut ist meiner Meinung nach immer noch was anderes, aber es ist besser.
Mhm.
Wenn man dann dagegen in so einem 408 mit neuem Innenraum sitzt, denkst du nur so, ah, schön.
Ja,
kennst du das neue Innenraum-Ding schon aus selber drin gesessen?
Ja, nicht als Fahrgast. Also wir hatten ihn mal hier stehen und dann bin ich natürlich durchgelaufen, aber Aus Fahrgastsicht kenne ich ihn noch nicht.
Wie ist denn deine Meinung dazu, Basti? Gut oder?
Ich finde da, also ich finde das neue, den neuen Innenraum mit den, ne, also was ja jetzt theoretisch alle neuen Züge kriegen sollen dann, ich finde das wirklich gelungen. Also ich bin echt angetan davon.
Ja. Achso, ja gut, weil ich konnte jetzt deine Aussprache nicht so richtig deuten, teile aber jetzt diese Erklärung. Also
ich finde das auch sehr angenehm. Also ich fand die ersten 16 Züge so rum mit den alten, wenn du so willst, 408 Innenraum-Dingern schon gut. Aber jetzt ab dem 17. die finde ich wirklich überragend. Also das ist mal ein Schritt in Richtung, man fühlt sich auf langen Bahnfahrten trotzdem wohl.
Sieht schon sehr gediegen aus. Wirklich,
genau, das ist so ein bisschen wie früher im Metropolitan. Die mit diesem Holz oder mit dieser Holzoptik, das wirkt einfach wirklich angenehm und schön.
Ja.
Und das ist das Schöne auch am Arbeitskreis in Neuhof. Da immer die Gelegenheit, wenn ich nach Neuhof fahre, fahre ich immer mit einem 408. Von Siegburg nach Frankfurt. Wenn natürlich die Schnellfahrstrecke nicht gerade gesperrt ist.
Wie lange ist die eigentlich noch zu?
Zu lange.
Ich glaube 2 Wochen noch.
Ja.
Na gut, ab Veröffentlichungszeitpunkt dieses Podcasts womöglich nur noch eine Woche.
Ja, also ich glaube irgendwie 2. August-Wochenende oder sowas. Also, geht die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main wohl wieder auf.
Wisst ihr, warum da gesperrt ist?
Baustelle.
Die tauschen 70 Kilometer Gleise.
War planmäßig, also war jetzt nicht heute die Polter.
Ist mal kein ICE oder? In Flammen aufgegangen oder sonst irgendwas, das war eine geplante Baustelle.
Alles klar.
Gut.
Was dazu führt, um jetzt noch den Satz hinter dem Komma in den Shownotes auszuführen, dass alles ja dann eine Umleitungsstrecke befährt, ne, durchs Mittelrheintal. Und da trug sich jetzt dann bei einem der Fahrtage innerhalb der Bauernausbildung halt zu, dass sich unser, sagen wir einfach mal, die Eisenbahn in Hand der DB AG wieder selbst übertroffen hat. Ne, also dafür, dass auf Umleitungsstrecken Störungen passieren, da kann keiner was so wirklich für, ne, das passiert halt einfach. Dass man dann halt Umleitungsfahrpläne erstellt, wo halt eigentlich Halte fehlen und die so konstruiert, dass man halt laut Fahrplan pünktlich ist, aber für den Fahrgast eine Dreiviertelstunde zu spät ist, aber dass dann halt seitens der verkehrslenkenden Stelle quasi gesagt wird, bist du ja pünktlich, ist doch alles schön und denkst dir, ja, aber für die Fahrgäste, ne? Irgendwie, da habe ich mich wieder sehr aufgeregt, aber weiß nicht, ob das wieder so mein persönliches Problem ist, aber da wäre ich am liebsten irgendwem durchs Telefon gesprungen.
Manchmal würde man das am liebsten, ja. Halten wir uns an dem Schönen fest. Ihr fahrt da durchs Rheintal die ganze Zeit?
Nicht? Ja, also landschaftlich ist das schön, aber bei dem Verkehr, der da aktuell durchgepresst wird, ist das nicht schön.
Okay.
Außerdem ist es wie so oft, Markus, wenn du Dinge mal machst, sind sie schön.
Mhm.
Wenn du das dann jeden Tag machst, dann ist es irgendwann, dass du sagst, jetzt überwiegt leider das Schöne an der Strecke gegenüber dem dichten Verkehr nicht mehr und jetzt ist es einfach nur noch anstrengend.
Ja, und du kommst quasi auch nicht dazu, schön das Rheinpanorama zu genießen.
Nee, weil gerade wenn du Verspätung hast, guckst du schon, dass du die Geschwindigkeitswechsel ausfährst und das sind einige. Ja, weil Rheintal, der Fluss ist ja nicht gerade, mehr muss man dazu nicht sagen, also du hast da Arbeit.
Vom einen Bogen zum nächsten.
Genau.
Ganz genau das.
Gut, also bist du jetzt erstmal wieder froh, dass du das auch hinter dir hast mit den 412 Fahrtagen. Hoffentlich kommt jetzt erstmal ein bisschen mehr Entspannung, aber vielleicht ein bisschen weniger Fahrtage.
Ja, ich freue mich sehr auf regelmäßigen Fortbildungsunterricht geben.
Wirklich? Oder?
Ja, tatsächlich. Also,
okay.
Ich denke, das kann spaßig und gut werden.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen damit. Und nachdem wir jetzt so viel aus dem Fernverkehrsalltag so ein bisschen erzählt haben, möchten wir jetzt gerne mal die Sichtweise von DB Regio hören. Also, DB Regio, bitte zugeschlagen, ja.
Geschichte
jetzt
bitte.
Jetzt darfst du aus allen Rohren raushauen. Erzähl mal.
Ja, was heißt aus allen Rohren raushauen? Ich habe jetzt mal gerade geguckt, wann wir hier das letzte Mal in heiterer Runde zusammengekommen sind. Ich glaube, Markus, wir waren damals mit 2 Gästen allein.
Ja.
Und wenn ich dann überlege, was ich seitdem gemacht habe, ist das sehr ernüchternd, weil ich habe, glaube ich, die meiste Zeit im Büro gesessen.
Wenig Eisenbahn.
wenn Eisenbahn, dann meistens in einem ICE im Fahrgastraum von Dresden nach Leipzig oder umgekehrt. Bauarbeiten gibt's hier übrigens bei uns auch gerade genügend. Es ist auch eine mittelschwere Katastrophe, gerade mit dem Zug pendeln zu wollen, wenn man so den Knoten Dresden ansteuern möchte. Also wer herkommen möchte, vielleicht Reise vertagen auf nach den Bauarbeiten. Aber in den letzten Wochen habe ich es dann tatsächlich trotz Urlaubssaison geschafft, mal auch in Richtung der eigenen Ausbildung ein wenig weiterzukommen und habe mir jetzt unseren hier in Dresden fahrenden Dieseltriebzug, den Siemens Desiro Classic, der eine oder andere wird ihn vielleicht schon mal gesehen haben, ausbilden lassen. Und damit man das Ding hier auch irgendwie halbwegs sinnvoll bewegen darf, darf ich jetzt Zugleitbetrieb fahren. Hatte da meine Ausbildung gemacht, so auch ganz lustig am Praxistag mit, wir holen uns hier den Schlüssel dafür, dann schließen wir da die Gleissperre auf, kriegen einen neuen Schlüssel. Also es war so ein bisschen wie Escape Room, nur im Gleisbereich. Und ja, Prüfung war dann das große Problem, weil die einzig sinnvolle Prüfungsstrecke auch für 3 Wochen gesperrt war für, wer könnte es denken, Bauarbeiten. Uff.
Schön. Genau. Super. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. So. Am Montag hat es dann tatsächlich geklappt. Diese Woche, Montag, kam dann der Prüfer her und hatte schon so seine ernsten Zweifel. Naja, wenn die da jetzt gebaut haben, hoffentlich ist die Strecke dann auch frei, wenn ich extra nach Dresden komme. Und zu unserer großen Erleichterung, die Strecke war frei, sie war auch befahrbar, hatte nur ein unsägliches Feature, das ich während meiner Prüfungsfahrt jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Prüfungssituationen immer total unangenehm.
Sehr belastend, also, ja.
Ja, also ich hasse das schon an dem schriftlichen Teil. Ich hasse das am mündlichen Teil. Und wenn da noch eine Prüfungsfahrt mit dran ist, dann kannst du mich danach eigentlich in der Tonne kloppen. Gut, ging erstmal los. Schwierig ist schon mal, den Kollegen erstmal beizubringen. Leute, wir haben jetzt eine Prüfung. Manche Sachen, die man mal so macht, weil man sie so macht, ist gerade nicht ganz so geil. Danach fast alles soweit gelaufen, funktionierte die Schnittstelle zum ISTW nicht. Also, wir konnten die Fahrstraße anfordern und die wurde uns auch gestellt und dann schlüsselt man nochmal, drückt ein Knöpfchen und fordert damit eigentlich dann die Signalstellung an, die aber nicht kam. Und nicht kam und nicht kam und nicht kam. Ja, dann haben wir es irgendwann nochmal versucht und dann ging's auch. Sie sind los und dann dachte ich so, naja, wenn das jetzt das größte Problem für die heutige Prüfungsfahrt war, dann sollte das doch eigentlich entspannt laufen. Bis dann das erste BÜ0 um die Ecke kam. Genau,
In der Prüfungsfahrt?
In der Prüfungsfahrt. Oh,
perfekt. Und der Fernverkehrslokführer an der Stelle nur, was ist BÜ0? Naja.
Ja, gut. Also.
Andere Geschichte.
Also, Bahnübergang technisch nicht gesichert, halten vor Bahnübergang. Und wir waren 2 Prüflinge zur Prüfung. Ich habe mich entschieden, die Prüfungsfahrt hoch auf den Berg zu machen, so frei nach dem Motto, ich bin als Erster dran, ich bin als Erster fertig, dann habe ich es hinter mir und muss nicht noch ewig warten. Der erste Bahnübergang, Hendrik Happy, Automatik-Hilfseinschalttaste. Also einfach nur eine Gleisschleife befahren und hoffen, dass die ganze Magic von alleine passiert.
Genau, da müssen wir vielleicht kurz erwähnen, dass BÜ0 heißt, also das Signal heißt, dass das Einschalten des Bahnübergangs aus Gründen nicht funktioniert hat und man jetzt quasi mit dem Zug auf einen ungesicherten Bahnübergang zufährt. Sprich, da, wo die Schranken oben sind oder das Blinklicht nicht läuft, obwohl es laufen sollte.
Deswegen, in dem Fall tatsächlich beides, also sowohl die Ampelanlage aus, als auch die Schranken in unveränderter Position.
Also der war wirklich einfach gar nicht eingeschaltet. Da war einfach
genau, nichts. Genau, richtig. Der hat einfach nichts gemacht. Okay. Na gut. Also die Einschaltschleife befahren und ich hatte das Spiel irgendwann mal in einem Simulator-Training und der sagte, naja, das kann so 1 Minute, 2 Minuten auch dauern, bis das da mal so eingelaufen ist. Und nach 2 Minuten dachte ich mir so, sieht immer noch dunkel aus. Und die Schranken machen auch keine Bewegung. Schlecht. Gott, kann man ja trotzdem noch sichern, pfeifen, Verkehr beobachten, Bahnübergang mit Schritt befahren, ab Bahnübergang Mitte zügig räumen. Gemacht, am nächsten Halt gehalten, danach kam noch ein Bahnübergang. Und der wurde mir mit dem gleichen Signalbild angekündigt. BÜ0. Dann gehe ich mir so, prima. Jetzt war das Glück mir dann auch zu 1000% hold. Der hatte nämlich nur in diese eine Richtung, in der ich ihn befahren habe, eine Hilfseinschalttaste. Ohne Automatik. Mhm.
Also Zug sichern, Warnweste anlegen.
Genau, das ganze Bromborium, dann noch da runterstiefeln ins Gleisbereich und ich weiß nicht, wie die klimatischen Bedingungen bei euch so die letzten Wochen und Monate waren. Bei uns waren sie optimal, dass die Vegetation blüht und wächst wie verrückt. Mhm. Also habe ich mich durch diesen Dschungel zu diesem Schlüsselkasten hindurch gekämpft.
Hattest du deine Dienstmachete dabei oder?
Ah, die war leider auf dem anderen Führerstand noch. Die habe ich nicht mitgenommen. Das war ärgerlich. Wir haben leider keine persönlich zugewiesene. Hab dann dort geschlüsselt und stelle fest, dass auch dieser Bahnübergang keine Reaktion zeigt. Was sehr frustrierend in dem Moment war.
Ihr müsst irgendwas verkehrt gemacht haben.
Nein. Also es stellte sich später heraus, dass ich nichts verkehrt gemacht habe. Nachdem also auch dieser Bahnübergang technisch gar nicht gesichert werden konnte, machten wir das gleiche Prozedere wie am Bahnübergang zuvor, hatten auch schon auf dieser wunderschön eingleisigen Nebenbahn schon satte 10 Minuten an Verspätung zugelegt, was wir auch dem Gegenzug in Glashütte gleich wieder mit aufdrücken werden und damit wahrscheinlich für den Rest des Tages die Pünktlichkeit auf dieser Strecke in Grund und Boden gerissen haben.
Ja, das ist bei eingleisigen Strecken, wenn die einmal aus dem Takt ist, dann
bleibt
dir das auch, ja. Und gleichzeitig an der Stelle finde ich das ein guter Hinweis, vielleicht auch bei Bahnübergängen, die scheinbar offene Schranken haben, vielleicht nicht blind drüber heizen?
Ja, genau.
Also als Autofahrer jetzt, ne? Mhm.
Auch als Radfahrer und Fußgänger.
Genau.
Gut, also diesen Bahnübergang dann auch wieder gesichert, mit davor anhalten, pfeifen, Verkehr beobachten und dann befahren. Erst in Schritttempo und dann zügig räumen. Wobei das mit dem zügig räumen bei der schwach motorisierten Version vom Siemens DeSiro Classic und einer Bergstrecke ein schwieriges Unterfangen ist, sag ich mal so. Mhm. Jedenfalls hatten wir dann wieder Fahrt aufgenommen und dann hatten wir auch schon diese 10 Minuten Verspätung und das muss man ja auch dem Zugleiter melden und im besten Fall natürlich auch, dass seine Bahnübergänge defekt sind.
Ja.
Ja, das war das nächste schwierige Unterfangen, weil so löchrig wie das Mobilfunknetz dort ist, so schlecht ist auch der analoge Zugfunk dort.
Ihr fahrt da mit analogem Zugfunk?
Wir fahren im C-Kanal mit VZF 95.
Oh. Hm? Oh. Schick.
Schön. Genau. Richtig. Also braucht es auch 3 Anläufe, um dem Zugleiter oben auf dem Berg in Altenberg mitzuteilen, deine beiden Bahnübergänge funktionieren nicht und ach ja, wir haben jetzt 10 Minuten Verspätung.
Ja. Wir müssen vielleicht kurz erklären, was VZF 95 ist.
Ja, bitte.
Also. VZF, vereinfachter Zugfunk. Relativ einfach. Ist ein analoges Zugfunkverfahren, was so ein bisschen so ist wie früher der Rangierfunk. Man kann im Prinzip reinsprechen. Beim komplizierteren Rangierfunk musste man noch so Ruftöne abspielen und damit die einzelnen Fahrdienstleiter rufen. Das gibt's beim VZF alles nicht. Da kannst du einfach Sprechtaste drücken und lossprechen und dann antwortet einer oder eben halt auch nicht.
Wie beim Walkie-Talkie.
Genau, im Prinzip so Walkie-Talkie-Modus.
Genau. Na, nur hier in dem Fall jetzt noch mit dem zusätzlichen Feature, dass da irgendwo scheinbar ein Kassettenrekorder noch mitläuft.
Ja.
Und aufzeichnet. Ja, nach dem dritten Versuch, dann den Zugleiter nun zu erreichen und ihm hoffentlich verständlich mitzuteilen, was ich ihm mitteilen möchte, ist meine Botschaft auch angekommen. Also wir haben Verspätung und diese 2 Bahnübergänge in den jeweiligen Kilometrierungen sind gestört und auch mit Hilfshandlung außer Funktion.
Ja.
Kam nur lapidar zurück. Ja, das ist schon bekannt.
Schön.
es ist ja nicht so, dass man bei exakt diesem Zugleiter, bevor man diese Strecke befährt, ja eine Fahrerlaubnis einholen muss. Also man hätte theoretischerweise ja in der Sekunde auch sagen können, ach so, übrigens, geht nicht.
Andererseits, vielleicht wissen das eigentlich alle Lokführer da schon, nur weil ihr halt mit der Prüfungsfahrt da unterwegs wart, sprich der Prüfer, und ihr als Teilnehmer wussten das nicht. Alle Streckenlokführer wissen das schon seit Tagen, da brauchen wir das nicht mehr sagen. Also könnte ich mir so vorstellen können.
So war das auch. Also es war allen bekannt, außer uns, die dort auf dem Führerstand waren und ja, ihre Prüfungsfahrt hatten.
Genau.
Tolle Sache. Wie gesagt, wir haben dann für den Rest des Tages, glaube ich, die gesamte Strecke aus dem Takt gebracht. Aber tja, Gott.
Das ist halt so. Vielleicht noch ganz kurz erklärt zu Gleitbetrieb. Wir haben vor vielen, vielen Jahren, und zwar im September 2015, mal die Ibs on Air Folge 24 aufgenommen. Und damals ging es um das Thema SZB. Das ist der signalisierte Zugleitbetrieb. Das ist quasi...
War das nicht das, was dann nach Füssen ist?
Genau. Das war damals meine Strecke, wo ich hin und her gefahren bin. Und anhand der haben wir das erklärt. Und der Zugleitbetrieb ist quasi noch eine Stufe weniger. Ich lasse quasi auch diese selbst angeschossenen Signale weg und mache den Betrieb quasi nur über Zugmeldungen und Fahrerlaubnis. Und deswegen spricht der Hendrik hier auch immer von einem Zugleiter, weil einen richtigen Fahrdienstleiter gibt's hier nicht. Es gibt nur einen, der so einen groben Überblick hat anhand von einem Büchlein, wo drin steht, welchem Zug er wann wie welche Fahrerlaubnis gegeben hat. Und das macht man halt bei sehr einfachen Strecken. Da fährt hoffentlich nicht mehr als so ein, zweimal die Stunde ein Zug.
Im Normalfall ja. Auf einem Teil der Strecke kommt vielleicht zweimal am Tag noch ein Güterzug dazu, aber der verschwindet in seiner Ausweichanschlussstelle und ward nie wieder gesehen.
Genau. Lustigerweise schreibe ich gerade die Lehrunterlagen zu dem Zugleitbetrieb, beziehungsweise signalisierter Zugleitbetrieb.
Jetzt die Frage, schreibst du auch zum signalisierten Zugleitbetrieb mit ESTW, also SZB?
Nein, ist da in dem Modul ausgenommen, steckt da nicht, also dieses ESZB steckt da nicht mit drin. Mal gucken, ob es dazu was geben wird.
Das darf ich mir dann nämlich wahrscheinlich dann im Laufe diesen oder nächsten Monats geben.
Ja.
Haben wir nämlich bei uns auch hier.
Ah. Das ist ja vielleicht sollte ich meinem Chef mal sagen, dass ich das machen muss, und dann muss ich leider bei dir mal vorbeikommen und mir das angucken. Das ist da kein Weg dran vorbei.
Ja, jederzeit gerne, aber denk dran, es gibt gerade fürchterliche Bauarbeiten, die Verspätung mit sich bringen. Bring Zeit mit.
Ja. Alles klar.
No. Aber trotz Bahnübergängen, die mich ärgern wollten.
Hast du die Prüfung bestanden?
Ja. Da wollte ich geradezu noch hinkommen. Also die Prüfung habe ich bestanden. Die Bahnübergänge, die haben zwar das Prüfungslevel noch mal ein wenig schwerer gestaltet, aber es ist alles gut gegangen. Ich habe eine neue Zusatzbescheinigung ausgedruckt bekommen, auf der jetzt auch der Zugleitbetrieb nach Richtlinie 436 draufsteht, und darf jetzt dann in der kommenden Woche mal noch mehr für den Erhalt meines Triebfahrzeugführerscheins und meiner Zusatzbescheinigung machen und dann tatsächlich da mal wieder auf den Berg hochfahren, diesmal ohne Prüfer im Nacken. Ja.
Obwohl ich aus der Sicht des Prüfers sagen muss, wenn zu so einer Zugfahrt noch so mehr Hindernisse oder Schwierigkeiten hinzukommen, das meistens eher im positiven Sinne für den Prüfling, weil das so ein bisschen von der anderen Aufgabe und den Kleinigkeiten ablenkt. Also wenn nichts passiert, dann muss man sich als Prüfer halt irgendwie auf die Kleinigkeiten werfen. Wenn der Prüfling aber in der Action zeigt, dass er das mit der Eisenbahn schon gut verstanden hat, spart man sich sowas halt. Von daher war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass die ganzen Bahnübergänge gestört waren. Da hat der Prüfer gesehen, alles klar, der Hendrik, der kann das mit der Eisenbahn.
Ja, wobei aus Sicht des Prüflings ist das natürlich super asozial. Also wenn dir sowieso schon bei Prüfung der Stift geht und dann sowas noch dazu kommt und du eigentlich das, worauf du dich nur konzentrieren wolltest, jetzt noch komplett torpediert wird.
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt in meiner 2018-Prüfung beim Kollegen von Markus seinerzeit, Ich habe den Befehl noch, Vordruck 1 von 3, herzlichen Glückwunsch.
Ja, man kann bei so Prüfungsfahrten Glück haben oder halt auch...
Man kann halt auch richtig in die Scheiße greifen.
Ja.
Ja.
Aber ich denke mal, der größte Teil ist dann doch ja eher der, wo es eigentlich relativ gut läuft. Oder wie sind da eure Erfahrungen?
Also ich sag mal so, das war jetzt, glaube ich, die erste Prüfung, wo ich mal wirklich zusätzliche Herausforderung hatte.
Ja.
Dann lässt sich ja das da noch einigermaßen handeln. Das passt.
Ja, das geht.
Okay. Tja, zu guter Letzt kann ich ja dann noch ein bisschen was erzählen. Bei mir ist nichts passiert, bei mir steht etwas an. Und zwar darf ich mich dann hoffentlich, wenn alles gut läuft, Ende kommender Woche auch in den erlauchten Kreis der auf ETCS ausgebildeten Triebfahrzeugführer einreihen. Und ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen, ich habe hier jetzt in Anführungsstrichen Angst hingeschrieben, also ich habe da schon Respekt vor. Und das liegt einfach daran, dass ich mir denke, okay, wann hat man das letzte Mal ein Zugsicherungssystem gelernt, das jetzt auch nicht irgendwie, ich sag mal, direkt logisch zu verstehen ist mit, ja, hier sind Magnete, da wird folgende Information übertragen, dann passiert das und das, sondern mit, naja, es gibt auch noch ein Regelwerk dazu und es gibt dann Situationen, da musst du schon genau aufpassen, hast du jetzt einen Fahrauftrag bekommen, hast du keinen bekommen. Also, ich meine, ich muss das zwei Anwesenden hier nicht erzählen, wie das ist wahrscheinlich, aber ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es dann mit ETCS dann ist.
Ich glaube, das ist ein Thema, das liegt dir.
Was du erzählen wirst.
Ja, das auch.
Du meinst, das liegt mir?
Ja, weil das ist so ein sowas, wo du dich richtig reindörden kannst. Und
ja. Ich will das aber gar nicht. Ich habe keine Zeit dafür.
Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, das glaube ich dir.
Ja, also
muss ich dann hinten anstellen, hinter den ganzen anderen Baustellen.
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, im Vergleich zu den anderen Zugsicherungssystemen, ist das halt noch nicht fertig.
Das ist richtig.
Du kannst halt nicht sagen, das ist jetzt so und das bleibt auch erstmal so, sondern das ist noch WIP,
ja.
Work in Progress.
Also wenn ich eins aus der Zugfunkfolge 79 gelernt habe, ist dann, dass ETCS noch nicht fertig ist.
Ja.
Da wird es bestimmt auch noch bald ein Update geben.
Ja, und noch ein Update und noch eine Version.
Und noch eins, genau.
Genau.
Also ich bin trotzdem mal sehr gespannt, wie es ist, weil also ich habe es ein paar Mal gesehen auf dem Simulator. Ich glaube, in der Realität habe ich es noch nicht gesehen. Nee, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Aber auf dem Simulator, und ich weiß, dass wir da auch mal ein Stückchen gefahren sind und das war schon irgendwie logisch, was da passiert. Das war auch irgendwie interessant, was da passiert. Also, ja, ich freue mich da drauf. Aber habe auch einen gesunden Respekt davor.
Ja.
Vor der Menge und auch vor dem, was einen da so nochmal an Betriebsdienst und Betriebsregelwerk erwartet. Also, das so zu dem, was nächste Woche ansteht. Naja, ich werde berichten.
Sehr cool.
So, lieber Markus, wie verbleiben wir denn jetzt? Weil Hauptthema,
Feedback, ganz viel Feedback. Wir müssen ja quasi also, zwei Folgen Feedback machen.
Genau, Fehler 404 jetzt, Hauptthema nicht gefunden.
Genau. Wir machen jetzt sogenanntes Zurückfeeden. Ja, also dann gucken wir mal.
Ja, und zwar hat uns Andia geschrieben. Andia hat gefragt, von wann unser Bild der Folge ist. Weil die Szene kennt sie nur zu gut. Weil das Bild zeigt ja tatsächlich einen Teil der VDE, während ich da mit meinem ICE darauf warte, dass der Regio meinen Fahrweg kreuzt. Sie vermutet, dass es im Juni 2023 aufgenommen worden sein könnte. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Und sie erklärt noch, was ist mit der Spruch an jeder Milchkanne anhalten auf sich hat. Sie meint, das stammt früher von Nebenbahnen, an denen es kleine Rampen gab, wo die Bauern ihre Milchkannen aus den Kuhställen abstellten, die dann von den Zügen abgeholt wurden. Okay, das wusste ich noch nicht.
Vielleicht sollte ich jetzt meinem Erzgebirge künftig darauf achten, ob da noch Milchkannen stehen, die ich mitnehmen sollte.
Vorher aber bitte rein, ob die Milch vorher jemand getrunken hat, nicht, dass da saure Milch in der Gegend rumgefahren wird. Ne?
Die kommt dann ins Thermofach für ein paar Monate.
Die Erzählung von der Strecke klang so, als ob das da noch möglich ist. Der Axel hat eine Frage, nicht so spezifisch mit ETCS, aber doch in die Richtung von ETCS. Und zwar, wenn wir denn da ohne Signale fahren, nicht nur bei ETCS, aber zum Beispiel auch LZB, wie ist denn das, woran sieht jetzt der Zugführer, der den Zug ja abfertigen muss, ob dann da die Ausfahrt gestellt ist?
Ja, gibt's das auf den Strecken, wo du fährst, Markus? Weil auf unserer Haus- und Hofstrecke gibt's eine Einrichtung dafür, deswegen frage ich so doof.
Jein. Auf den LZB-Strecken gibt es das.
Genau. Und beim Rest kann ich nicht mitreden.
Genau. Also wo, auf den
LZB. Wobei, ja? Einspruch, Ingolstadt Nord ist LZB-Strecke. Da wurde es meiner Meinung nach, wo noch der München-Nürnberg-Express mit der 101 gefahren worden ist, wurde vom Triebfahrzeugführer an den Zugführer die Info gegeben, dass LZB Fahrt ist.
Kann, okay, dann hat der es nicht, aber hier Kinding hat einen. Da bin ich mir relativ sicher. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über den sogenannten Fahrtanzeiger. Das heißt, man hat sich schon immer gedacht, naja, der Zugführer sieht womöglich ja nicht das Signal vorne und weiß nicht, ob das auf Fahrt steht oder nicht. Und deswegen hat man nur für den Zugführer ein Signal am Bahnsteig angebracht. Das ist so ein, ja, schräger Pfeil, ein schräger Balken von unten links nach oben rechts steigend. Also quasi so ein diagonaler Strich. Der sagt nichts weiter, als dass die Ausfahrt steht. Sind das nur drei Punkte? Guckt ihr gerade in die falsche Richtung? Dann ist das Signal, Wasserfahrt steht in eurem Rücken. Dann gibt's noch so Sonderkonstruktionen wie in Augsburg, wo das auch dazu verwendet wird, um zu signalisieren, ob die Einfahrt in dieses Gleis steht. Also, wenn ihr das näher erklärt haben wollt, schreibt uns. Der Punkt ist nur, man hat das nicht überall verbaut. Wenn wir zum Beispiel uns den Bahnhof Märklingen nehmen, der ja auf der neuen Schnellfahrstrecke liegt, Ulm-Wendlingen, mit ETCS Level 2 ohne Signale, dort gibt es keinen Fahrtanzeiger. Und da gibt es nur eine Blechtafel. Und an der sieht man nicht, ob die Ausfahrt steht oder nicht. Und dann müssen wir das genau so machen, wie der Hendrik das gerade gesagt hat. Der Lokführer muss dem Zugführer oder dem KIN, also dem Kundenbetreuer, irgendwie das Zeichen geben, ja, er könne jetzt weiterfahren.
Okay, dann habt ihr aber, oder dann haben wir auf der Köln-Rhein-Main eine Spezialkonstruktion.
Oh, ihr habt noch was ganz anderes.
Das mit dem Fahrtanzeiger war nicht das, worauf ich raus wollte.
Na, dann hau raus.
Wir haben nämlich auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main ja LZB in ihrer letzten Ausbaustufe. Dementsprechend sind eigentlich gefühlt die Hauptsignale ziemlich oft dunkel geschaltet.
Ja.
Und um jetzt dem Zugführer zu signalisieren, dass die Zustimmung vorliegt, ist an den ehemals ZP9-Säulen, die ja jetzt dafür nicht mehr genutzt werden, ein Leuchtmelder dran, der die Zustimmung des Fahrtanzeigers signalisiert.
Cool.
Schön auch irgendwie drin, ich glaube Signalmelder oder so ähnlich. Und wenn der leuchtet, ne, dann hat der Fahrtanzeiger dazu gestimmt. Also das Signal zeigt Fahrt oder ist dunkel geschaltet.
Nee, kenne ich hier tatsächlich nicht.
Okay, ich dachte, das wäre das, worauf du raus wolltest. Ne? Und dann erzählst du was von Fahrtanzeiger. Ich denke mir, das haben wir nicht.
bei uns haben sie noch die Fahrtanzeiger aufgehangen. Und in Erfurt hängen, glaube ich, keine Fahrtanzeiger. Oh, ich muss beim nächsten Mal wieder drauf achten. Ich glaube, da hängen keine Fahrtanzeiger.
Ich hätte aber letztens auch aufpassen können, wo ich da zur IHK-Prüfung als Prüfer geladen war.
Ja, ich achte beim nächsten Mal drauf, ob da welche dran sind.
Das sind alles thüringische und schwäbische Dörfer, von denen ihr da redet. Märklingen, Erfurt, kenne ich alles nicht.
Ich habe euch schon eingeladen, kommt runter, dann schauen wir uns das an.
Oder kommt her, hier in den wunderschönen Osten.
Ja.
Und achtet auch bitte auf bestimmte Signale, die mit 500 Hertz-Magneten ausgestattet sind.
Der Joshua korrigiert mich, und zwar habe ich überlegt, oder habe ich gesagt, ich habe ETCS-Signale im Eurotunnel in einer Doku gesehen und habe überlegt, ob da nicht eventuell auch ETCS verbaut sein könnte. Und er sagt, nein, im Eurotunnel ist das französische TVM verbaut. Allerdings sehen die dortigen Signale, also der TVM-Blockmarker, dem ETCS-Stopmarker sehr ähnlich. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch die Vorlage gewesen. Also
Ich meine, ja.
Die ETCS-Stoppmarker sehen so aus, weil die von TVM so aussehen.
Aber die TVM hatten auch mal ein etwas anderes Aussehen.
Ja.
Das war doch, meine ich, auch mal nur so ein spitzes Dreieck einfach, also so ein spitzer Winkel quasi.
Okay.
Warte, kurze Google-Recherche. Ja.
Sieht ein bisschen anders
aus. Das war so ein gelbes Dreieck einfach nur. Also die sehen wirklich sehr ähnlich aus und bestimmt ist das auch die Vorlage.
Ah, oh. Ja.
Genau.
Ja.
War jetzt quasi nur ein unwissender Einwand meinerseits, um auch mal zu diesem Podcast beizutragen.
Nein, du hast absolut recht. Markus Müller fragt, ist denn ETCS schon Teil der Ausbildung für Azubis und Quereinsteiger?
Bei uns nicht.
In Köln nicht.
Und auch in München, nein, ist es nicht. Das wäre noch zu viel. Wir haben sogar teilweise die LCB wieder rausgenommen und schulen die erst später, weil es für die Teilnehmer echt viel ist. Also die IPs, also die Azubis, machen die LCB aktuell auf jeden Fall. Da wird es perspektivisch wahrscheinlich so sein, dass die auch dann ETCS schon in der Erstausbildung kriegen. Bei Quereinsteigern machen wir das aktuell nicht. Wenn wir keine Fahrt mehr durchführen können, ohne irgendwo ETCS zu fahren, dann kommen da die Teilnehmer nicht drumherum.
Ja, das ist bei uns tatsächlich aktuell ein Thema. So in 2 Jahren, in 3 Jahren, wenn die mit ihren ganzen Generalsanierungen bei uns in der Ecke durch sind, dann kommst du um ETCS in der Erstausbildung eigentlich nicht mehr rum.
Ja. Der Ingmar hat 2 Fragen zum ETCS. Zum einen hat er überlegt, wenn ETCS ohne Hauptsignal auskommt, wie ist denn das eigentlich bei der LZB? Die LZB kennt ja auch sowas wie Teilblöcke, wo eigentlich nur Blechtafeln stehen und keine Hauptsignale mehr. Könnte man das eigentlich auf die Spitze treiben und ganze Strecken über mehrere Bahnhöfe nur mit Blechtafeln und ganz ohne Hauptsignale ausrüsten? Ich glaube, es funktioniert stellwerkstechnisch nicht. Wie seht ihr das?
Es hätte Konsequenzen, wenn du auf Sicht fahren musst. Ja. Aber ansonsten bin ich dabei dir.
Ja, stellwerkstechnisch meinst du, das geht wirklich nicht? Also, wäre jetzt echt so ein bisschen die Frage.
Also ich denke mal, zumindest zu einem elektronischen Stellwerk ist das ja eigentlich egal, ob das bei einer virtuellen Signal von einem Teilblock eine Fahrstraße stellt oder bei einem Hauptsignal, das effektiv draußen steht. Aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig so tief aus, dass ich da eine belastbare Aussage treffen könnte.
Ist meinerseits auch wirklich mehr ein Bauchgefühl. An der Stelle, Leute da draußen, die sich sehr gut mit Stellwerkstechnik auskennen, könnt ihr euch irgendwie vorstellen, dass man das rein technisch machen könnte?
Also ich sag mal so, ich könnte es mir theoretisch vorstellen, ich sehe nur betrieblich ein Problem. Was machen wir beim Übertragungsausfall?
Na gut, was machst du bei ETCS?
Aber das Problem hast du ja, wie gesagt, bei ETCS auch.
Ja. Also die Frage mit dem, kann ich signalgeführt weiterfahren, die stellt sich gegebenenfalls bei ETCS ja auch nur bedingt, weil du hast halt bei ETCS, also ne, ich hab's ja noch nicht, aber soweit ich es jetzt mal gehört habe, kannst du dich ja theoretisch auch manuell nochmal versuchen einzuwählen, sollte der Funk die Funkverbindung abgebrochen haben. Das geht mit dem Linienleiter natürlich jetzt nicht mal so eben, ne? Also auf der Lok ist jetzt keine Wählscheibe verbaut, wo ich irgendwie nochmal die LZB-Zentrale anrufen kann. Also wenn da keine Übertragung ist, ist da keine. Dann fährst du weiter und hoffst, irgendwann aufgenommen zu werden.
Ich sehe ein ganz anderes Problem. Hendrik hat einen guten Hinweis. Ich glaube, das hat für uns Konsequenzen. Ja klar, beim Übertragungsausfall sehe ich ja keine signalisierte Weichengeschwindigkeiten mehr. Das heißt, wenn dahinter Weichen kommen, Man müsste im Fahrplan genauso wie bei ETCS alles auf 40 runterziehen.
Ja, klar. Also das Betriebsregelwerk muss man dann schon anpassen, weil du hast ja dann effektiv in dem Moment gar keine Zugsicherung. Also würde man jetzt vielleicht pauschal einfach dann auch wieder wie bei ETCS 40 sagen, aber das ist ja eine Betriebsregelwerk-Sache.
So
von der Signaltechnik her ist das ja primär erstmal machbar.
Genau. Zweite Frage von ihm. Ich sehe, der Ingmar hat sich sehr mit Eisenbahn beschäftigt. Seines Wissens nach liegen ja bei LZB der virtuelle Halt 12 Meter vor dem haltzeigenden Signal, was gerade an Bahnsteigen mit langen Zügen schon mal kribbelig werden kann. Ingmar, du hast vollkommen recht. Die beiden Kölner werden mir zustimmen. Sie haben jedes Mal das Kribbeln, wenn sie mit den langen Zügen in Frankfurt Flughafen einfahren.
Ich hat's auch in Brieselang. Markus, du müsstest den Ort kennen. Oder zumindest mal von gehört haben.
Den habe ich schon mal gehört, ja. Der ist in der Nähe von Berlin.
Richtig, da ist es nämlich genau das Gleiche. Bist du LZB geführt unterwegs gewesen von Nauen Richtung Berlin, dann hast du da 140 Meter Bahnsteig, eine Lok und 5 Dosto und das Hauptsignal steht 5 Meter hinterm Bahnsteig. Viel Spaß.
Und da bist du auch LZB geführt.
Richtig.
Ja, also bei LZB haben wir das Problem, dass der LZB halt quasi unsichtbar ist und halt eben 12 Meter vor dem Signal oder gar mehr liegen kann. Deine Frage ist jetzt, ist das bei ETCS auch so? Nee, tatsächlich nicht. Also, da gibt's keinen unsichtbaren Abstand. Du kannst da vollständig an das Signal ranfahren.
Mhm. Wobei ich das interessant finde hier, was der TT Bob noch dazu geschrieben hatte, dass man 10 Meter Schritte angezeigt kriegt. Denn nochmal den Fall in Brieselang, da hat mir dann tatsächlich das Fahrzeuggerät von der Trax 3 auf den Meter genau die Distanz zum LZB halt angegeben. Das
können unsere ICEs teilweise auch. Vor allem der so hochgelobte 412 kann das.
Das können die anderen auch alle, wenn du dir das MFA-Ersatzbild aufmachst. Dann kann das sogar der 402.
Nein, der 402 im Ersatzbild zeigt das nicht metergenau an.
Katze stimmt zu.
Gut, das weiß ich jetzt nicht.
Weil auf die Idee bin ich schon öfter gekommen, aber es hilft leider nur wenig. Der Oswald möchte ganz gerne noch nachliefern, was es mit dem ETCS-Trip auf sich hat. Wir haben ja die Betriebsart erklärt. Trip ist, wenn man eine Zwangsbremsung bekommt, und haben gesagt, dass das nichts mit Drogen zu tun hätte. Aber wir haben halt nicht erklärt, wo es herkommt. Das möchte er ganz gerne nachreichen. To-Trip heißt einfach einen Mechanismus auslösen. Das ist das Wort dafür, was bei einer mechanischen Zugsicherung passiert. Der Balken zum roten Signal kommt gegen den Hahn und öffnet die Hauptleitung. Das Öffnen heißt Trip. Der Hahn Trip-Cock. Das Wort Trip wurde dann für die nicht-mechanische Auslösung von Zwangsbremsungen übernommen und schließlich auch in ETCS eingeführt. Und glaubt der Wikipedia nicht, ja, irgendwie geht To-Trip schon auch auf Stolpern zurück, aber Beinstellen ist schon weit hergeholt. Hm. Also tatsächlich hier etwas entgegen der Wikipedia, schön zu wissen.
Ja, aber die Herleitung ist gut, weil die U-Bahn in London fährt mit diesem System noch, mit dem Tripcock.
Ja.
Und bei denen heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe, das mechanische Element, was die Hauptluftleitung entlüftet, Tripcock. Und das Prinzip, was dahinter steckt, also dieses Gesamtsicherungssystem, heißt Trainstop. Aber, ne?
Ja, ja.
Ist jetzt wieder so ein bisschen, wir gucken mal ins Nachbarland.
Nee, finde ich definitiv spannend und vor allem erklärt es halt hier die Herkunft dieses Wortes.
Der gute Streckenanschlag, ne? An die Berliner.
Genau. Der Berliner kennt das ähnliche Konzept. Mit dem Anschlag. Der Noah hat sich zu Folge 79 beschwert. Ich hätte doch mal darauf hinweisen können, dass in der Folge Bilder hinterlegt sind, die man dann im Podcatcher, wenn man sich die Folge anhört, auch sieht. Ja, hätte ich machen können. Die Problematik war nur, dass ich mir nicht sicher war, ob das auch funktioniert. Und ich wollte nicht schon wieder Bilder ankündigen, die dann da nicht auftauchen.
Es kommt auch immer ganz auf den Podcatcher an.
Ja,
nicht jeder spielt das auch sauber aus.
Genau, das habe ich auch öfter bei anderen Podcasts, die dann sagen, so, und jetzt haben wir ein Bild. Und ich, nein, mein Podcatcher zeigt kein Bild an. Tut mir leid. Es ist, also Bei Pocket Casts funktioniert das eigentlich normalerweise, aber je nachdem, manchmal halt scheinbar je nach verwendeter Technik eben auch nicht. Vielleicht könnte ich das irgendwie nachträglich durch einen Ton visualisieren. Schauen wir mal.
Da gibt's doch bestimmt aus vom ETCS tolle Töne, die man dafür nehmen kann, oder?
Vielleicht davon was, ja. Ich möchte ganz gern an der Stelle über die sehr detaillierten Beiträge zu ETCS drüber gehen, die vom Alvin schon beantwortet wurden. Wer sich noch näher mit ETCS beschäftigen möchte, kann das sehr gerne unter der Folge 79 tun. Dort haben also mehrere Hörer wirklich sehr detaillierte, tiefergehende Fragen gestellt und Alvin hat sich die Zeit genommen und da nochmal drauf geantwortet. Ein Hinweis unter anderem von Marc fand ich aber gar nicht so schlecht und zwar hat er gefragt, wenn jetzt so viel Logik schon in der ETCS-Zentrale ist, ist es denn nicht ein logischer Schritt, dass man die ganze Stellwerkslogik in die ETCS-Zentrale übernimmt? Und
würde ja Sinn machen.
Ja, erstmal diese beiden Funktionen, die aktuell getrennt sind. Ne? Also zum einen habe ich die ETCS-Zentrale, das RPC und auf der anderen Seite habe ich halt die Rechner vom ESTW und darauf schreibt Alvi Meschede, ja, es wird in diese Richtung gehen, dass die ETCS-Zentralfunktion künftig auf dem Rechner des ESTW mitläuft. Stichwort integrierte Unterzentrale, IUZ. Das löst dann auch sehr elegant einige derzeit bestehende Probleme beim Zusammenspiel von Stellwerk und ETCS-Zentrale, die einfach nur dadurch entstehen, dass die beiden Geräte derzeit noch getrennt sind.
Bleibt also spannend,
ja.
Alles, was mit ETCS zu tun hat.
Der Philipp hat ein paar Fragen an die Lokführer. Frage: Wäre euch ein Ausbau mit Level 2 mit Signalen lieber? Uns das egal. Oder finden wir es vielleicht sogar besser, ohne Signale zu fahren?
Also ehrlicherweise, also ich kann jetzt bei ETCS nicht mitreden, ich kann es jetzt nur auf die LZB-Welt übertragen, aber gerade auf Strecken mit Teilblock, wenn das eh alles dunkel geschaltet ist, könnte ich auch darauf verzichten, dass da ein dunkles Hauptsignal steht, ganz ehrlich. Weil ob es jetzt nichts zeigt oder dann auch gar nicht erst da ist, das ja,
ne? Ja. Das ist ein guter Hinweis.
Hat dann für mich ungefähr den gleichen Mehrwert.
Ja, hast du vollkommen recht. Wenn da Signale stehen würden, wären sie sowieso dunkel, dann haben sie nicht viel Mehrwert.
Da reicht dann auch das NE14.
Ja. So. Und tatsächlich gewöhnt man sich sehr schnell daran, dass da halt keine Signale stehen. Wirklich. Also unter LZB genauso, das haben wir ja auf den Schnellfahrstrecken KRM und NIM auch, dass man da Kilometer lang fährt und kein Signal sieht, vermisse die nicht. Wirklich nicht. Man ist es
gewohnt. Im Gegenteil, also ja. Ich blende es ja irgendwann halt auch aus. Ja. Also wenn ich mal in die Verlegenheit komme.
Ja, man ist eh gewohnt, nach den Führungsgrößen im Display zu fahren und fertig. Und bei ETCS ist das ganz genauso. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es betrieblich sinnvoll ist, beides zu haben. Dafür am besten nochmal Folge 79 hören, da haben wir darüber schon gesprochen, über die Vor- und Nachteile von Level 2 mit und ohne Signale. Frage Nummer 2, findet unter ETCS-Führung noch eine Arbeit mit dem Fahrplan statt? Oder ist dieser für Geschwindigkeiten, Langsamverstellen, Weichenbereich etc. nicht mehr notwendig? Auch hier der Vergleich mit der LZB wieder. Man braucht weiterhin den Fahrplan, auch unter ETCS-Führung, weil im Fahrplan stehen die Betriebsstellen drin, in denen ich mich befinde und das muss der Lokführer immer wissen, muss das zuordnen können und muss wissen, wo er ist. Nicht zuletzt auch, um im schlimmsten Fall einen Notfallauftrag per Funk abgeben zu können und muss da halt genau sagen, wo die Züge anhalten sollen. Der Fahrplan wird uns erhalten bleiben.
Wie viel drin steht, ist dann vielleicht nachher noch so die Frage, ne? Aber ganz ja. Ohne geht's nicht.
Frage Nummer 3, würde bei Level 2 mit Signalen an der Strecke eine gewisse zusätzliche Sicherheit darstellen, da man ansonsten rein auf das Display zu verlassen hat?
Nein. Ich glaube, das können wir mit einem klaren Nein beantworten, genau. Weil im Endeffekt die Führungsgrößen im Display ausschlaggebend sind in dem Moment und ein Stück weit auch im, ich möchte jetzt nicht im Widerspruch sagen, aber schon auch andere Dinge anzeigen können als das Signal an der Strecke. Und wenn es im Widerspruch steht, sind sie meistens dann halt auch noch aus. Also
genau.
Es wäre eine Rückfallebene, aber die müsste dann eben auch wieder den Vollausbau nochmal mit PZB benötigen, was man ja eigentlich ja nicht will, weil dann habe ich auch die Zugsicherung doppelt verbastelt.
Ja, ja, und kann gar nicht alle Features von ECS nutzen. Deswegen, und eine zusätzliche Sicherheit stellt es definitiv nicht dar. Frage Nummer 4. Wie ist es aktuell unter LZB ohne Signale zu fahren? Haben wir schon geklärt.
Entspannt.
Entspannt, genau. Dann fallen auch andere Signale, wie zum Beispiel LF-Signale, BÜ-Signale, ZS-Signale, Weichensignale, EL-Signale und NE-Signale an der Strecke weg. Ja.
Bei den Weichen wäre ich mir nicht sicher.
Okay, Weichensignale gehören da eh nicht hin. Ich finde es witzig, dass auf der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg Weichensignale aufgestellt sind.
Okay.
Ja, cool. Muss man, hat man sich damals bestimmt gedacht, das ist ganz cool.
Super, auf der Köln-Rhein-Main auch.
Echt?
Ja, das hat auch einen Hintergrund.
Oh, ich lerne wieder
der
was.
Der Hintergrund ist der, dass du bewegliche Herzstücke hast.
Ja.
Und dass irgendwie überprüft werden muss, dass beides die richtige Stellung hat. Nicht vom TF, sondern vom Instandhaltungspersonal. Ah. Also wenn ich als TF sehe, ne, die sind nicht in der richtigen Übereinstimmung, dann habe ich ein Problem. Ja. Dann ist es auch ein bisschen spät. Ja. Aber das war wohl mal die Begründung dafür, warum Schnellfahrweichen mit beweglichem Herzstück in der Regel, also ich habe es bisher auch nur so gesehen, Weichensignale haben.
Ja.
Weil normalerweise, wie ihr schon sagt, ne, also selbst in großen Bahnhöfen, wie zum Beispiel Köln Hauptbahnhof, gibt es keine Weichensignale. Wofür?
Ja, genau.
Also, ja.
Genau, also LF-Signale wird man einfach dadurch ersetzen. Also LF-Signale sind Signale, die Langsamfahrstellen signalisieren. Das kann ein ETCS über Führerstandsanzeigen genauso. BÜ-Signale, das kann ETCS auch, kann es im Führerstand signalisieren. Alle Zusatzsignale sind in der ETCS umgesetzt. Okay, Weichensignale nicht. Die EL-Signale sind in ETCS umgesetzt, das kann er auch. Und NE, also Hebensignale, ja, eine H-Tafel ist nicht in ETCS umgesetzt. Also ohne H-Tafeln kommt man nicht aus. Also die, die dem Lokführer markieren, wo er mit dem Zug stehen bleiben soll, die würden wahrscheinlich dann doch noch bleiben. Dann haben mehrere unserer Hörer darauf hingewiesen, dass in Großbritannien mittlerweile eine Dampflok mit ETCS ausgerüstet wurde.
Yep.
Das ist auch bei mir angekommen. Genau.
Es gibt auch Eisenbahnverkehrsunternehmen, wo bereits Förderung beantragt worden sind, um Kommutator-Lokomotiven auf ETCS hochzurüsten.
Ja, das wird einfach kommen und umso mehr das werden, umso günstiger wird es auch werden, wenn sich das erstmal durchgesetzt hat und auch die Werkstätten wissen, was sie da zu tun haben. Dann geht es auch entsprechend schneller. Auch der Luis hat darauf hingewiesen, in Berlin ist ja das ZBS, was ja so, ja, sag ich mal, an ETCS angelehnt ist, ebenfalls in historische Eisenbahnfahrzeuge eingebaut worden. Also das geht auch.
Ja, stimmt, das hatte ich gesehen hier in den S-Bahn-Wagen. Ja. Die haben das auch ziemlich cool gemacht. Also, und die
Doku
dazu, also der Beitrag dazu, der ist auch ziemlich gut. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass da hatten sie irgendwie erwähnt, dass selbst die BVG damals als die Betreiberin der S-Bahn schon vorgesehen hatte, so ein modernes Zugsicherungssystem zu installieren und dass deswegen schon so ein Einbauraum vorhanden war. Also ne, ist jetzt gar nicht so mal das erste Projekt, wo man sagen könnte, ja, da muss irgendwie eine neue Zugsicherung rein. Das gab es vorher schon mal.
So, tatsächlich wäre es das mit dem Feedback zu Folge 79. Wie gesagt, ich habe die wirklich tiefgehenden Kommentare jetzt ausgelassen. Das schaffen wir hier nicht zu erschlagen, aber darauf hat Alvin entsprechend immer geantwortet.
Also an der Stelle auch nochmal danke dafür.
Ja, das fand ich sehr cool. Das hat er vor allem vollkommen von sich aus gemacht, ohne dass wir ihn darum gebeten haben. Das fand ich sehr, sehr lieb. Dann haben wir allerdings ja noch eine Folge, nämlich Folge 78, wo wir das Feedback noch nicht von ausgewertet haben. Dementsprechend hier ein Feedback zu Folge 78. Da ging es ja viel um Türen schließen vom Carsten. Und der Carsten hat eine Anekdote auf der Stadtbahn. Zum Beispiel in Berlin und Hamburg fuhren vor der Einführung ganzer Triebzüge mit Triebwagen, fuhren früher lokbespannte Züge als S-Bahnen. Und diese waren mit Abteilwagen der preußischen Bauform gebildet. Kurze Frage, preußische Bauform, sagt euch das was?
Nö. Das sind wahrscheinlich diese Wagen, die aussehen wie eine Kutsche, mit jedes Abteil eine eigene Tür.
Ja, vielleicht das. Allerdings mit zwei markanten Abweichungen. Es waren zwei Wagen kurz gekuppelt. Doofe Frage, was heißt kurz gekuppelt?
Die sind fest miteinander verbunden, ja, quasi.
Genau. Okay. Also unsere ICEs sind auch kurz gekuppelt, wenn du so möchtest.
Okay, danke. Und die Türen waren nicht wie üblich links angeschlagen, sondern rechts angeschlagen. So öffnete die Tür in Fahrtrichtung. Dies hatte zur Folge, dass beim Anfahren des Zuges die Trägheit der Türen ausgenutzt wurde, um diese zufallen zu lassen.
Das funktioniert aber nur in eine Fahrtrichtung?
Ja, das habe ich jetzt auch überlegt.
Ja. Also bei uns sind die Türen auch je nach Wagenseite links oder rechts angeschlagen. Also eine Drehfalltür geht ja beim Intercity-Wagen auch nicht immer in die gleiche Richtung auf.
Ja.
Also und ist auf der linken Wagenseite links angeschlagen, auf der rechten Wagenseite rechts. Also,
ja.
Ja, Pia Tolle. Ja, keine Ahnung. Ne? Vielleicht hatten die ja auch eine riesen Drehscheibe. Man weiß es nicht.
Wendeschleife.
Ah, oder die sind alle nur auf der Ringbahn gefahren in Berlin und ja, da kannst du das ja machen.
Genau, richtig, ne? Ja, ja,
ja. Ja, was auch schnell geht, der Leo hat auch geschrieben zur Folge 78, Türen, zum Thema Türen, ne? Er hat in Göttingen erlebt, dass ein ICE4 weggerollt ist mit freigegebenen und geöffneten Türen, ne? Und ja, bis 5 km/h ist das den Türen relativ, in Anführungszeichen, Rille. Die bleiben offen, obwohl der Zug rollt.
Ja.
Und das ist halt so eine Tückheit des 412s. Ja, ist nicht schön, ist auch gefährlich, ne, kann auch wirklich viel bei passieren. Ich sag nur, ne, jetzt stehen die da mit dem Hublift, sei es jetzt Fahrzeug oder Bahnsteig, Hublift, ne, und laden gerade einen mobilitätseingeschränkten Menschen mit Rollstuhl ein. Das wäre blöd, wenn der Zug da dann irgendwie die Rampe abräumt, beispielsweise.
Ist aber kein ICE4-only-Phänomen. Also selbst bei Nahverkehrstriebzügen kriegst du das erfolgreich hin, wenn du da wirklich nicht aufpasst und da noch im richtigen Moment auslöst, dann kommst du zwar zum Stehen und das Fahrzeug gibt ja auch die Möglichkeit, die Türen freizugeben, aber die Haltebremse kommt dann nicht und wenn du da nicht aufpasst, dann
ja,
ist blöd.
Ja, das ist quasi bei jedem Eisenbahnfahrzeug so und ist auch immer saugefährlich. Da gibt's auch sofort den Schlag in den Nacken, wenn Züge irgendwo ungesichert rumstehen.
Ja, wenn es nur der ist. Also wenn da Leute zu Schaden kommen, das ist leider auch schon passiert, dann ist das mit dem Schlag in den Nacken
das geringste Problem, ja.
Das geringste Problem. Also die Sache ist halt mit den 5 km/h, das ist wahrscheinlich auch ein Fakt, wo man getrost sagen kann, das ist historisch so gewachsen, weil einfach die alten Gleitschutzanlagen ziemlich träge waren im unteren Geschwindigkeitsbereich und man gesagt hat, ab 5 km/h ist das ein zuverlässiges Signal, dass sich der Zug bewegt. Moderne Züge könnten mit Sicherheit auch schon ab 1 km/h feststellen, dass sie sich bewegen und zwar ziemlich zuverlässig. Ja. Aber das ist halt festgelegt auf 5 km/h.
Ja.
Das ist so ein Standardwert, aber naja. Jo, dann lese ich auch mal einen vor. Der Christian hat uns geschrieben, dass es noch ungeklärt ist für ihn, wie ein Zug erkennt, auf welcher Seite er die Türen freigibt.
Ich hatte gehofft, dass du diese Frage nimmst.
Ja, also es kommt ein bisschen auf die Türsteuerungsart an. Da ich vom Fernverkehr bin und mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehne, weil wir ja auch zwei Leute haben, die bei DB Regio lokbespannte Züge gefahren sind, beziehe ich mich jetzt mal nur auf SSTF, also seitenselektive Türfreigabe Fernverkehr. Und bei SSTF ist das so, dass das Triebfahrzeug beziehungsweise der besetzte Führerraum ein Signal in den Wagenpark gibt und sagt, hallo, ich bin hier. Und daran das Fahrzeug erkennt, wo das führende Fahrzeug ist und dann eben entscheidet, wo ist jetzt links und wo ist rechts. Mehr kann man dazu gar nicht großartig sagen. Das läuft über eine Zugbussteuerung, also schon relativ modern. Da ist jetzt nichts irgendwie mit, da werden irgendwelche Adern umgeklemmt oder umgeschaltet, je nach Fahrtrichtung. Nö, das läuft tatsächlich über ein Datenbussignal. Und dieser Datenbus sagt eben, hallo, hier bin ich. Und der Wagen weiß, wo sein Wagenende 1 ist und wo sein Wagenende 2 ist. Und wenn eben dieses Signal, ich sage jetzt mal ganz dumm, von der Lokomotive oder vom Steuerwagen aus in diesem Wagen zuerst am Wagenende 1 ankommt und danach am Wagenende 2, weiß er, ah, Wagenende 1 ist führend, ergo ist links jetzt auf dieser Seite und rechts auf der anderen. Herzlichen Glückwunsch, so geht seitenselektive Türfreigabe bei SSTF.
Ja.
So, und jetzt sind die Rego-Leute dran, die uns das bei TAF und SAT erklären.
SAT und TAF kriegen das nicht von alleine hin. Bei SAT und TAF muss man dem Fahrzeug das quasi sagen, wo rechts und wo links ist.
Beziehungsweise wo vorne und hinten
ist. Ich weiß, bin mir aber nicht sicher, deswegen will ich mich auch nicht aus dem Fenster legen, woran er das festmacht.
Genau, du hast ja die, im Endeffekt die TAF-Lok 1 nenne ich es jetzt mal. Wenn du nur eine Lok hast, dann nimmst du ja meistens die und dann musst du quasi immer dem, in jedem Wagen sagen, in die Richtung ist die Lok, TAF-Lok 1 oder SAT-Lok 1.
Ja.
Und wenn du dann die Lok dann doch mal ans andere Ende vom Zug stellst, dann entweder alle Schalter umstellen oder zumindest sagen, dass es jetzt die TAF bzw. SAT-Lok 2 ist.
Genau.
Damit die Wagen sich dann daran entsprechend orientieren können. Also es gibt im Endeffekt quasi einen so einen Master im Zug, der sagt, hier ist 1 und demnach richten sich dann die Wagen aus, ob jetzt links auf der einen oder auf der anderen Seite ist.
Ja. Genau, also du wählst quasi auf der Lok, ob du Lok 1 oder Lok 2 bist und in jedem Wagen stellst du ein, in welcher Richtung Lok 1 ist und dementsprechend dann in der anderen Richtung ist Lok 2 und daher weiß ja, wo rechts und wo links ist. Was genau jetzt technisch auf der IS-Leitung abläuft, da bin ich mir nicht ganz sicher, woran er das festmacht.
Also als Ergänzung unser Fernverkehrswagenmaterial könnte man noch sagen, die Wagenrechner, die, ich sage mal grob, spätes Ende der 90er, Anfang der 2000er verbaut wurden, wo man diese Wagen eben auf seitenselektive Türfreigabe Fernverkehr umgebaut hat, die sind nicht so ganz doof. Die merken nämlich, wenn das führende Fahrzeug ihnen kein Datenbussignal schickt und fallen dann automatisch in die Rückfallebene TB0. Ja. Und das passiert auch, wenn kein Richtungsschalter verlegt ist.
Ja.
Also die merken sich diesen Zustand, den sie vorher hatten. Also wenn zum Beispiel der Zug in einem Bahnhof ankommt, wo er planmäßig die Fahrtrichtung wechselt, dann merken sie sich die Seite, wo sie die Türen freigeben sollten. Also dieses Signal bleibt erhalten. Auch wenn der Lokführer dann den Führerstand deaktiviert, am Zug entlangläuft und die andere Seite aktiviert. Das merken die sich soweit, also die fallen dann nicht in TB0 zurück, zum Glück, weil sie eben wissen, die Lok ist da gewesen, aber wenn die jetzt über eine längere Zeit abgestellt waren, dann fallen die nach TB0 zurück und dann gibt's auch keine Türblockierung mehr. Also wenn dann bei einem abgestellten Reisezugwagenpark ohne Steuerwagen, ohne Lok jemand hingeht und den Schaffner-Tastschalter bedient, dann gehen zwar alle Türen zu, die sind aber nach 6 Sekunden noch wieder freigegeben. Mhm. Also ja, wir hatten ja mal erzählt, wenn man bei SSTF die Türen zumacht und dann die Leitungen abzieht, dann bleiben die für immer zu. Es sei denn, irgendwer geht irgendwie in den Wagen rein und macht überall den Türsteuerrechner aus und wieder ein. Ja, also die sind nicht so ganz dämlich, die Dinger.
Nach irgendeiner Zeit merken sie, da ist gar keiner mehr und dann geben sie auch wieder frei. Genau.
Ja, sie.
Der Tim hat uns geschrieben, und zwar zu Folge 76. Und da haben wir uns so ein bisschen über die Attraktivität des Jobs unterhalten, also des Jobs des Lokführers. Und Tim stellt es mal in den Vergleich zu Privat-EVUs, also Privat-EVU, also privates Eisenbahnverkehrsunternehmen und der Bahn, und sagt, dass da doch mittlerweile relativ hohe Diskrepanzen herrschen, vor allem was auch die Entlohnung angeht. Die liegt bei privaten IVUs, so wie er schreibt, um 1.000 bis 1.500 Euro höher. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern.
Nee, kann man auch nicht.
Also, was, ja.
Also, wir haben jetzt gerade hier ja bei uns in der Region momentan auch eine relativ hohe Fluktuation. Und da zählt für viele auch dieser Punkt mit rein. Ja, bei anderen Unternehmen gibt's halt 1,5k mehr auf der Hand. Was viele halt immer dann vielleicht auch unterschätzen, ist, man ist halt weg. Man ist dann ganze Wochen unterwegs, nicht zu Hause. Man nächtigt in Hotels, muss sich zum Teil auch hin und wieder ein Stück weit auch selbst dort organisieren. Kann man jetzt nicht zwangsläufig vergleichen. Also gerade im Personenverkehr, glaube ich, ist dieser Unterschied geringfügig.
Ja, also das ist total unterschiedlich. Es gibt vor allem private Güterzugunternehmen, die echt sehr gut zahlen. Ich weiß von einem Kollegen, der uns jetzt hier beim Fernverkehr verlässt, hat gesagt, also ihm gefallen hier die Arbeitsatmosphäre, nee, die Arbeitsmodalitäten nicht, dass er viel zu wenig Einfluss auf Schichtgestaltung hat, vor allem wenn er mehrfach darauf hinweist, dass gewisse Schichten aneinander nur semi-gut funktionieren. Aber vor allem kriegt er bei dem privaten Güterzugunternehmen deutlich, deutlich mehr Geld. Und dann gibt's natürlich noch Personaldienstleister, die dich also quer durch Deutschland ausleihen, die bezahlen auch echt gut. Da kommen natürlich die Probleme mit, die Hendrik gerade erwähnt hat. Und im zweiten Post weiter weist er noch darauf hin, dass vor allem so die Arbeitsmodalitäten, das Ganze drumherum bei vielen Privaten mittlerweile viel besser geworden ist, dass man sehr viel mehr Mitspracherecht hat, was die Dienstgestaltung angeht. Dieses, was ich dort gesagt habe, dieses wünsch dir was, dass ich entscheiden kann, wie viel ich mich verausgaben will oder nicht. Ne? Wenn ich sage, hey, ich will mir irgendwann mal ein Haus leisten, reißt mich einfach mit Arbeit zu. Ist mir egal, ich fahre euch alles, Hauptsache ich krieg da maximales Geld raus. Oder ob ich sage, hey, ich habe mein Haus schon, ich habe meine Familie, ich will die möglichst viel sehen. Ich krieg hier nur das Mindestmaß an Schichten, was geht. Das war ja so mein Wunsch und laut der Aussage von Tim geht das bei vielen anderen Unternehmen und die haben natürlich noch Goodies dazu. Da kriegt man dann halt eine Bahncard 100 mal eben so und nicht 15 Freifahrten im Jahr.
16.
Naja, aber auch das muss man halt wieder in Relation setzen. Ne? Also gerade was hier steht, Dienstleister Bahncard 100 als Benefit, ist natürlich auch fürs Unternehmen Benefit, ne? Weil das ist im Endeffekt auch Abdecken der Reisekosten. Wenn ich mein Personal durch die Republik schicke, da brauche ich kein Reisemanagement irgendwie oder eine Abrechnungsstelle, die dann irgendwelche Reisen bucht oder abrechnet, sondern der hat seine Bahncard 100 und dann heißt es halt einfach, setz dich in den Zug und fahr dahin, ja, dafür hast du stimmt. Die Bahncard.
Genau.
Und auch dieser, ich sag mal so, flexiblere, arbeitnehmerfreundliche Rahmen, als Personaldienstleister hast du natürlich den entscheidenden Vorteil, dass du sagen kannst, ich habe kein Personal gerade mehr übrig oder ist nicht mehr so viel, was ich frei verplanen kann. Ich nehme halt keinen Auftrag mehr an. Gerade jetzt bei einer Deutschen Bahn, wir haben gerade im Personenverkehr sehr viele langfristige Verkehre, die auf lange Sicht auch geplant sind. Da kann man nicht von heute auf morgen sagen, naja, dann kriegt halt jeder jetzt erstmal früh und alles andere, was gerade nicht passt, lehnen wir ab, weil das haben wir schon an Bord.
Es ist halt immer, für jeden gibt es da bestimmt was Passendes dabei und jeder muss sich überlegen, was für ihn passt, ne?
Ja, das sehe ich ja genauso, ne? Also wenn jetzt jemand sagt, er fühlt sich beim privaten Güterverkehrsunternehmen wohler, dann ist es so. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass du bei kleineren Unternehmen, kleineren EVUs vielleicht auch ein ganz anderes kollegiales Miteinander hast, wie du es in einem Großkonzern hast. Und wer das für sich als besser empfindet, wird da, denke ich mal, auch deutlich glücklicher.
Ja, ist ja auch okay, ne?
Das merke ich ja auch hier immer wieder bei uns. Ne? Also im Endeffekt haben wir hier einen Personalübergang gehabt in Dresden in den letzten 5 Jahren. von einem mittelständischen kleinen Eisenbahnverkehrsunternehmen rüber zu einem Konzern, der sich Transdev nennt, und jetzt sind die Leute plötzlich hier bei einer DB Regio gelandet. Naja, für die ist das natürlich eine ganz andere Welt, in der sie angekommen sind. Mhm. Und das natürlich nicht immer zur vollsten Zufriedenheit.
Ja, das ist bei EVU-Wechsel häufig so. Das hatten wir hier von den Leuten, die jetzt von Regio Allgäu, also Regio Augsburg, quasi zum Fernverkehr gekommen sind, genauso sind auch, haben mich auch gewundert, wie denn der Fernverkehr so arbeitet, und haben sich sehr nach Regio zurückgesehnt.
Ist hier im Endeffekt bei vielen, die von 2010 bis 2019 bei der Städtebahn Sachsen waren, auch nicht anders, ne? Also die kommen damit, sag ich mal, auch nur schwer klar, dass jetzt halt Konzernrichtlinien irgendwie alles bis ins letzte Detail durchgeregelt und da müssen wir uns dran halten ist, während das früher vielleicht halt einfach ein bisschen freilebiger und unkomplizierter war.
Ja. Will jemand von euch, von den letzten drei, wir haben nur noch drei Feedbacks vor uns.
Also der TT-Bob hat uns auch noch eine Frage gestellt. Wie ist die korrekte Verhaltensweise des Triebfahrzeugführers, wenn an einem Intercity-Flachpark-Steuerwagen, ja, schön, ja, also Intercity 1, also quasi normaler Intercity mit einstöckigem Wagen, eine Tür beim Anfahren zu pfeifen beginnt und nicht aufhört, obwohl sie augenscheinlich geschlossen ist? Ja, das kommt jetzt eben so ein bisschen drauf an. Also wenn ich auf der Lokomotive sitze, kriege ich das nicht mit als Triebfahrzeugführer. Da bin ich auf mein Zugpersonal angewiesen, und wenn mir das Zugpersonal offene Türen meldet, muss ich mit einer Vollbremsung anhalten und dann ist diese Tür irgendwie zu verschließen. Wenn ich natürlich jetzt selber auf dem Steuerwagen sitze, und er bezieht sich ja hier konkret auf diesen Steuerwagen, und ich das natürlich mitbekomme, dann sollte ich schon davon ausgehen, dass die Tür nicht richtig geschlossen ist, und den Zug anhalten, ganz klar. Also es hat einen Grund, dass die Tür weiter piepst oder pfeift. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass wenn die Tür irgendwann ein Hindernis erkennt, dass sie dann vielleicht sogar noch reversiert, während ich gerade losfahre. Bis dann irgendwann die autarke Türsicherung sagt, so, jetzt reicht's, Tür zu. Ja, aber wenn die dann halt trotzdem nicht aufhört zu pfeifen, und das kann schon mal passieren, dann anhalten. Ja. Maßnahmen bei Gefahr, ja,
wenn ich ja sicherstellen kann, dass keiner ausgestiegen ist.
Ja, richtig. Also die Sache ist die, dann nochmal die Unterscheidung, wenn ich auf der Lok bin, kriege ich nur offene Türen gemeldet. Wie weit die offen sind, ja, und ob da schon was passiert ist, weiß ich nicht. Da bin ich auf die Meldung irgendwie ein bisschen angewiesen. Wenn ich selber das Ganze merke und ich sag mal sicherstellen kann, es steigen keine Reisenden an dieser Tür aus, dann ist das erstmal alles okay. Und dann kann ich im Zweifelsfall ja auch durch einen schnellen Schritt von meinem Führerraum in den Fahrgastraum sicherstellen, dass da auch niemand aussteigt. Tja, und wenn zu vermuten ist, dass Reisende ausgestiegen sind, naja, dann gilt im Allgemeinen Maßnahmen bei Gefahr.
Ja.
Soweit so richtig.
Dann hält man den Zugverkehr an.
Genau.
Zur gleichen Folge hatte V100 eine Frage und hat uns da ein Bild geschickt. Markus, du konntest das Bild sehen.
Ja, ich konnte das Bild noch sehen. Mittlerweile geht der Link nicht mehr. Das Bild zeigte einen Vierkantschalter, wo dran stand Zugschluss.
Zugschluss. Und dazu die Frage, kann ein Fahrgast im Twindex tatsächlich einfach die Zugschluss, jetzt ist mir gerade der Bildschirm gesperrt worden, das ist frech von meinem Rechner. Kann ein Fahrgast, ja, irgendwie, ich muss regelmäßig die Maus bewegen und das Sprechen allein interessiert scheinbar meinen Rechner nicht. Kann ein Fahrgast im Twindex tatsächlich einfach die Zugschlussleuchte ausschalten? Im Regio Twindex, so wie wir ihn bei der DB Regio fahren? Nein. Liegt ganz einfach daran, den schalten wir mit einem solchen Schalter weder ein noch aus, sondern das läuft über die Leittechnik und die jeweils am jeweiligen Ende befindlichen Triebwagen, die dort hingebastelt sind. Und ich sag mal so, wenn ein Fahrgast tatsächlich einfach die Zugschlussleuchte ausstellt bei einem Nahverkehrszug, dann steht der Zug relativ schnell, und zwar ähnlich schnell wie gerade eben schon bei der letzten Frage beschrieben.
Ja. Warum? Genau. Warum ist das so?
Warum ist das so? Ganz einfach, weil dann in dem Moment im Führerstand die gleiche Signalisierung auftreten würde wie bei einer geöffneten Tür. Also wir sehen als Lokführer vorne halt nicht mehr, ob alle Türen geschlossen sind, beziehungsweise bekommen angezeigt, dass möglicherweise Türen geöffnet sind, weil die Zugschlussleuchte aus ist.
Ja. Womit wir wieder bei TAF und SAT sind.
Ja.
Weil, genau. So schließt sich dann der Kreis manchmal. Das hat dann einfach wieder was mit der Türsteuerung zu tun. Also Zugschluss und Türsteuerung hängen unter anderem eventuell unter Umständen zusammen.
Ja.
Genau.
An der Stelle die mahnenden Worte, lass die Pfoten von sowas weg. Es wird nicht am Zug irgendwas umgestellt oder rumgespielt. Das ist im besten Fall einfach nur ein gefährlicher Eingriff in den Eisenbahnverkehr und im schlimmsten Fall führt das zu Problemen, die ihr nicht haben wollt. Lasst die Pfoten davon weg.
Oder fangt eine Ausbildung bei der Eisenbahn an.
Ja,
dann dürft ihr das machen. Auch. Ja, aber das ist die Voraussetzung. Ja.
Genau, da kommt dann irgendwann die Wagentechnik-Ausbildung und dann dürft ihr daran rumspielen, wie ihr wollt.
Genau. Also die Option gibt's immer, ne? Dann macht das auch.
Psst, wir rekrutieren schon Azubis für Jahr 2025.
Wir haben erst gestern in den Nachrichten, man könne sich bei vielen Betrieben noch für 2024 als Azubi bewerben.
Ja, bei uns nicht. Wir sind voll.
Bei uns nicht. Aber was für eine grandiose Überleitung. Weil der Noah hat uns nämlich zur Folge, oh Gott, ist das lange her, Alps on Air 21, ich glaube, da war außer Markus keiner von uns Anwesenden dabei. Lukas, du glaube ich auch noch nicht, ne?
Nein, also sehr wahrscheinlich nein.
Genau. Sehr wahrscheinlich nein. Okay, der Noah hat noch gefragt, so als krönenden Abschluss, das Thema Essen ist, was das unter den Nägeln brennt. Und zwar, wie macht man das denn mit der Versorgung in Nachtschichten? Damals habt ihr wohl drüber gesprochen, dass es ja nur quasi die Schachtelwirte sämtlicher Couleur gäbe, die nachts geöffnet hätten.
Ja, das Wort ist immer noch, das kickt mich jedes Mal. Das ist einfach so doof.
Ich weiß.
Wer kommt da drauf? Schachtelwirt, was ist das für ein Wort, ey? Mann. Ist das doof.
Genau, okay. Also die gängigen Fastfood-Dealer des Vertrauens oder halt auch Nicht-Vertrauens. Was man denn sonst noch so für Alternativen hätte, sich denn des Nächtens zu verpflegen, weil er unter anderem überlegt, sich als Alp zu bewerben. Also an der Stelle, macht das ruhig, auf jeden Fall. Ne?
Sofort
zu unabhängig davon, wie man sich jetzt, genau, ne, Bewerbung am besten gestern, unabhängig jetzt davon, wie man sich denn des Nächtens versorgt. Also ich für meinen Teil hab nachts sowieso nicht immer so den großen Hunger und wenn, habe ich mir entweder irgendwie Stullen mitgenommen oder halt Essen, dass ich mir dann in meiner Pause warm machen kann. Jetzt sind wir ja bei der DB, ne, sind wir wieder beim Thema, was Hendrik hatte, in der luxuriösen Situation, dass wir Pausenräume haben, wo unsere Pause zu erfolgen hat, die einen gewissen Mindeststandard erfüllen müssen. Und zumindest bei allen Pausenräumen, die ich kenne, ist da mal mindestens eine Mikrowelle vorhanden, wo man sich also gegebenenfalls auch einfach Essen aufwärmen kann. Das ist so das Basisangebot. Und dann gibt's ja auch noch durchaus mittlerweile so, ja, wie heißt das Ding jetzt? Also
beim
Fernverkehr auf den Dienststellen, genau, Fuji-Automaten, ne, wo halt auch ein Angebot an Speisen, Snacks und Getränken käuflich zu erwerben ist, die man sich dann halt auch wieder in der Mikrowelle aufwärmen kann, wenn man es halt nicht von zu Hause mitnehmen möchte.
Ja. Ich kann noch aus meinen Regio-Zeiten sagen, das ist purer Luxus. Da sehen die Pausenräume ganz anders aus. Ist von einer Mikrowelle nur zu träumen.
Wobei wir bei uns hier in der Region eigentlich sehr mikrowellig ausgestattet sind in jedem Pausenraum.
Das ist schon cool. Hatten wir damals nicht. Also nachts essen ist echt ein Problem. Selbst in Werken oder so, die Nachtschichten haben die Kantinen, die da sind, oft keine Nachtschicht. Das ist nicht einfach und da ist dann die Restaurants zum Goldenen M die verführerische Alternative. Kleine Anekdote dazu. Wir haben bei DB Fernverkehr ja oft das Glück, dass andere Kollegen von anderen Verkehrsunternehmen zu uns kommen unter anderem auch ein Kollege von Cargo, den ich dann da ausgebildet habe, auf Sachen bezüglich des Fernverkehrs. Und mit den anderen Teilnehmern sind wir mal in die Kantine gegangen oder die haben sich was am Fuji-Automaten geholt oder sind halt zu McDonald's gegangen. Aber dieser eine Mitarbeiter, der hatte jeden Tag selber die Stulle damit oder was anderes zu essen. Und irgendwann fragte ich ihn so, machst du dir jeden Tag was zu essen? Um hier so. Und dann sagt er so halt ganz natürlich, sagt, du, ich habe bei Cargo gearbeitet. Ist das überlebenswichtig? Weil wenn du in der Pampa stehst, da gibt's nichts.
Recht hat er. Also wenn ich hier dann denke, wenn du mir noch abends mit deinem letzten Lumpensammler nach Hintertupfingen fährst und denkst so in der Wendezeit von sage und schreibe 90 Minuten, ich hätte dann Hüngerchen, ja, da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht und das war's.
Zu dem Thema mit den Werkstätten kann man vielleicht noch sagen, das hatten wir in Köln eine ganze Zeit lang, dass die Kantine nachts zwischen 1 und 2 Uhr oder 2.30 Uhr geöffnet war, bei uns im Abstellbahnhof, aber auch nur im kleinen Abstellbahnhof. Das haben die wieder eingestellt irgendwann oder zurückgefahren, weil einfach die Nachfrage nicht da war.
Ja.
Also das war bekannt, das wurde auch kommuniziert, dass die auf ist, aber dass die Nachfrage war halt einfach nicht da, weil die meisten Leute halt nachts nichts großartig essen. Ja, und du fährst dir halt einfach nachts keinen Schnitzel mit Pommes rein. Also kommt drauf an, wie du so drauf bist, ne? Also so, aber primär ist das halt erstmal für die meisten Leute keine wirkliche Option und deswegen hat der Fernverkehr, also bei uns in Köln, irgendwann gesagt, ja Leute, das lohnt sich einfach nicht, ne? Ja. Beziehungsweise hat das DB Gastronomie entschieden, weil die letztendlich ja auch irgendwie Umsatz machen müssen.
Ja. Leider müssen die auch Umsatz machen. Das ist ein bisschen wird es auch zum Mitarbeiterservice, finde ich, gehören, da so ein Mindestangebot zu haben. Ich glaube, wir haben das hier im ICE-Werk, gibt's das auch, dass da nachts ein, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so ist, aber da gab es lange Zeit das Angebot, dass da tatsächlich nachts ein Mitarbeiter ist, der dir dann auf Anforderung was macht.
Mhm. Ich will ein Schnitzel.
Ja, genau.
Ja. Mach Schnitzel. Genau.
Andererseits gibt es mittlerweile Werke, die keine Nachtschicht mehr machen. Also, wo auch nachts kein Mitarbeiter mehr ist.
Was sind das denn für Werke?
Okay. Ja.
Wir reden aber vom Fernverkehr, oder?
Nee, das ist ein Regiewerk.
Aha. Okay.
Deswegen werden unsere Fahrzeuge nicht fertig.
Ja, beim Fernverkehr ist es sogar gängig. Wir haben eine Kollegin, deren Bruder macht beim Fernverkehr bei uns in Köln Dauernachtdienst. Der macht nichts anderes. Der macht nur Nachtdienst. Das ist heftig. Also da habe ich auch gedacht, so okay, das könnte ich auf jeden Fall nicht, weil, nee, keinesfalls. Ich meine, klar, der hat natürlich Kohlen, ne, noch und nöcher. Also,
ja.
Ne, da machst du schon
gut. Aber du halt auch aus wie die Kaltleiche.
Richtig. Ne? Also das ist dann auch so, weiß ich nicht, also auch so von der Gesundheit her, also es ist nun mal erwiesen, dass Nachtdienst und nachts nicht schlafen auf Dauer nicht gesund ist. Also auch wenn viele sagen, nö, da komme ich super mit klar. Ja, das stimmt, aber du bist halt auch nur ein Mensch irgendwo, ja, und es wäre jetzt irgendwie ein ziemliches Weltwunder, wenn du jetzt anders wärst als alle anderen, was das angeht und damit langfristig gar kein Thema hast. Ja. Also das ist belastend. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das irgendwem empfehlen würde. Aber das ist zum Beispiel etwas, das geht. Wo wir beim Thema Schichtplanung sind, ne? Wieder. Das ist halt im Werkebereich einfacher, weil 3-Schicht-System,
ja,
Abfahrt.
Ja, so. Das stimmt. Aber um Noahs Frage noch zu beantworten, mitnehmen. Sich was vorbereiten oder zu den Zeiten, wo man noch was kaufen kann, sich noch was vom Bäcker holen und dann halt, damit man in der Nacht irgendwas hat. Ich gehöre auch zu den Menschen, die bekommen irgendwann mitten in der Nacht dann Heißhunger und bereuen es dann, wenn sie nicht irgendwas noch in der Tasche stecken haben.
Wobei man sagen muss, dass ich in den letzten Jahren auch ausgewogenere Alternativen, die auch nachts geöffnet haben, an den größeren Bahnhöfen schon etabliert haben und wir uns nicht mehr auf die gängigen Fastfood-Ketten konzentrieren müssen.
Ja. Alles klar. Gut. Wir nähern uns dem
Ende. Eine Sache hätte ich noch.
Ja.
Und zwar an euch. Was mir aufgefallen ist, an mir selber, dadurch, dass ich nicht mehr im Fahrdienst bin und sich mein Trinkrhythmus normalisiert hat, fällt es mir mittlerweile unheimlich schwer, bei Fahrtagen abzupassen, wann Toilettengang. Das war früher easy. Ja, früher eine Runde hoch nach Norddeich, ja, easy. Hast du dir gar keine Gedanken gemacht. Auf der Dienststelle noch irgendwie 2 Kaffee reingeschraubt, nach Norddeich gefahren, passt. Jetzt ist spätestens in Rheine Alarm. Und zwar wirklich, ja, da ist Leuchtmelder WC am Langträger, der fängt an zu blinken, ne? Und das ist, da habe ich auch gedacht, so, vielleicht muss man das auch nochmal sagen, auch das mit dem WC aufsuchen. Du nimmst immer die Pass, also immer die Gelegenheit, die sich gerade bietet. Ja. Wenn du die Möglichkeit hast, mach das.
Ja.
Ja. Und auch das, ne, mit dem, man muss eigentlich seit 2 Stunden und kann nicht, weil man fährt ja, auch das ist eigentlich nicht so sonderlich gesund.
Nee, das ist auch, auch Thema Ablenkung. Das lindert die, oder das schwächt die Kommunikation, die Konzentration.
Ja, das glaube ich
also,
auch.
Also, da auch nicht, das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Du bist einfach abgelenkt von, Druck, Druck, Druck. Und ich muss jetzt irgendwie zügig dahin kommen, weil sonst Unfall. Ja, nee.
Aber ja, ich habe am Montag auch wieder auf der Rückfahrt von Berlin gedacht, ob ausschwitzende macht da auch sowas.
Das ging mir aber heute auch so. Das ging mir heute auch so. Das
ist ganz, ganz schlimm.
Und wir sprechen hier nur über 2 Stunden von Dresden nach Cottbus.
Ja gut, Berlin, Köln, nonstop ist ein bisschen länger. Aber
ja, das ist
minimal. Ist das dann so, denkst du so,
ja.
Vor allem, wenn dann der Feierabend sichtbar ist und es dann wieder in den üblichen Infra-Go-Stop-and-Go-Verkehr wechselt. Das ist fantastisch.
Dann wird es immer nerviger. Gut.
Ja.
Vielen Dank für eure Einsendungen zum Feedback. Wenn ihr in der nächsten Folge auch hier in der Feedback-Ecke landen wollt, dann schreibt uns an mail@zugfunk-podcast.de oder alternativ findet ihr unter dieser Adresse zugfunk-podcast.de eine Webseite, unter der ihr unter jeder Folge frei und anonym kommentieren könnt. Zugegebenermaßen ist das bei den E-Mails immer so eine Sache, weil die tauchen dann hier oft nicht auf. Ich lese die immer alle durch und denke mir, hey, das ist ja ein cooles Feedback, und dann landet es aber leider nicht hier in der Folge. Unter anderem hat nämlich mal der Marco geschrieben gehabt, zum Thema Riedbahnsanierung ist ihm hier ein Artikel begegnet auf der lustigen Seite Notebook-Check.
Okay, ja gut.
Ja, und dieser Artikel titelt Verkehrswende mal anders, viele DB-Bauarbeiten und Lokmangel sorgen für Reaktivierung der Dampflok 58 für wichtige Aufgaben.
Ah, ja, okay.
Offensichtlich hat ein Unternehmen bei den Eisenbahnfreunden, den Ulmer Eisenbahnfreunden, angefragt, ob man nicht für Bauarbeiten eine Dampflok haben könnte.
Ja, moin. Abmarsch, Freunde. Ja, los.
Ja, mega. Da gab es auch von der ersten Aktion diesbezüglich ein ganz imposantes Video. Wo sie da irgendwie, ich weiß nicht, ja, kann ich in die Shownotes packen, kann ich die auch gleich privat schicken?
Ja, bitte.
Da haben die irgendwie auf der Rückfahrt von irgendeinem Dampflok-Treffen, ich glaube in Dresden, war irgendwie hier Dresden-Altstadt, war BW-Fest. Und dann haben die auf der Rückfahrt die Anfrage bekommen, ob sie nicht noch aus Aschaffenburg irgendwie einen Schwellentransport mitnehmen könnten nach Karlsruhe. Und ja, dann haben die mal eben noch 1600 Tonnen einfach angehangen und mit dem Dampfer mitgenommen.
Jawohl, schön.
Was man halt mal so macht auf dem Heimweg, weißt du.
Ja. Naja, mein oh. Gott, da bringt dann wenigstens der Lok noch mal Geld ein.
Ja, eben. Keine Fahrt wird leer geführt. Also von daher, ne. Schön.
Richtig.
Gut. Ja, Freunde, dann sollen wir da mal ein kleines Häkchen dran machen.
Ja, an den ganzen, auf jeden Fall.
An den ganzen Sachen hier. Also mein Timer sagt 2 Stunden 41.
Das klingt doch gut.
Wunderbar. Ne? Da können wir 40 Minuten von rausschneiden, weil das nur komisches Gesammel ist. Passt. Tipptopp, so machen wir das.
Wie immer.
Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass das eigentlich diese Folge, die 80. Folge, war die erste richtige Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben?
Was?
Ja, es ist, ist die erste Podcast-Folge, die wir auf einem Mac aufgenommen haben.
Oh, ja, Pierre Dolle, was? Hast du dir jetzt ernsthaft einen Mac gekauft?
Ja.
Glückwunsch.
Ja. Okay.
But why?
Ja, eben.
Damit ich mich jetzt mit komischen Tasten rumschlagen kann, wie Control, Option und Command.
Ja, ja.
Ich kann schon, dass der
Dateibrowser jetzt Finder heißt, ne? Ja. In dem Sinne, schönen Tag noch.
Genau. Markus, ich wünsche dir alles Gute, insbesondere mit deinem neuen Computer. Ja. Ich wünsche auch den anderen beiden noch einen wunderschönen Abend und natürlich unseren Zuhörern wünsche ich alles Gute. Hoffe, dass es einigermaßen gefallen hat und wir verbleiben mit den besten Grüßen. Ja. Von der Deutschen Bundesbahn. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.